Max, wir müssen reden. So.
Ja, und zwar übers Wetter.
Ich gieße dir jetzt mal ein. Ja. Wollen wir uns wieder so Bier teilen? Ich fand das irgendwie ganz niedlich.
Ja, ich teile mir total gern Bier. So. Ich glaube, wir pegeln hier gerade mal wieder so ein bisschen. Gut, dass wir das alles. Man könnte sowas natürlich im Vorfeld machen.
Ja, trinke erstmal Bier, dann Pegel, ach so, ne?
Okay.
Dann musst du erstmal deinen Pegel musst du erstmal antrinken.
Ja. Okay. Achso, jetzt muss ich ja noch auf Live. Live muss man hier noch anklicken. Das heißt.
So.
Ich teile mir total gern Bier.
Ja,
ich trinke ja nicht mehr ganz so viel wie.
Wie ich, wolltest du sagen?
Wie es in Deutschland üblich ist.
Okay.
Ding. Das erste Mal seit Anstoßen seit, ich weiß nicht, wie lange Zeit.
Ja, beim letzten Mal hatten wir ein bisschen zu viel Platz zwischen uns. Das ist irgendwie gegeben.
Ja.
Ja, also erstmal, wir haben das jetzt, es hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Das mag jetzt für die Podcast-Hörer nicht so interessant sein, aber vielleicht für den Livestream. Wir hatten uns eigentlich, wollten wir um 20 Uhr machen, aber bei uns, wir sind noch nicht wirklich wieder eingespielt. Max hatte nicht mehr im Kopf, dass ich kein zweites Headset habe.
Und was heißt, ich bin da fest davon ausgegangen, dass du eins hast.
Ja, oder er ist fest davon ausgegangen, dass ich einen habe. Ich weiß nicht, warum. Auf jeden Fall.
Du hast doch eins. Das wird schon
stellten wir fest, als er bei mir war, dass wir nur ein Headset hatten. Also mussten wir alles nochmal einpacken. Meine Sachen sind jetzt zu Max gefahren, ist hier alles nochmal neu aufgebaut und jetzt hatte sich das alles über eine Stunde verzögert.
Genau, weil das Headset auch noch im Schlafzimmer lag,
im Schlafzimmer, Koffer, ja.
Wo gerade Diana Kolja ins Bett brachte. Und genau. Darum konnten wir da auch nicht rein. Das sind so die Gründe, warum man, ja, das ist, das jetzt ist es, früher hatten wir ja immer, haben wir immer bei, hier in dieser Wohnung, wir sind wieder an unsere alte Wirkungsstätte zurückgekehrt.
Ja.
In meine und Dianas Wohnung, Diana und meine, also meine Familienwohnung. Und früher waren wir immer im Gästezimmer hinten. Wobei wir haben auch
hier
im Wohnzimmer haben wir auch ein paar Mal gemacht, ja. Aber eigentlich so, normalerweise war so das Gästezimmer. Mhm. Aber das Gästezimmer ist jetzt halt kein Gästezimmer mehr, sondern das Kinderzimmer. Und damit fällt das raus.
Ja.
Wir hätten uns jetzt heute auf das Hochbett setzen können.
Genau, eigentlich wollten wir bei uns, bei mir im Büro machen. Und das wäre auch kein Problem gewesen. Aber wir hatten halt dann, wie gesagt.
Wir stellten dann fest, dass wir kein Headset
haben. Ein Headset zu wenig haben. Na gut, aber wir werden das noch, das sind natürlich Sachen, die werden sich noch einspielen,
genau.
Und dann kriegen wir es. Aber immerhin haben wir jetzt.
Beim nächsten Mal werden wir schon schaffen, zwei Headsets zu wenig
haben. Haben wir es aber tatsächlich geschafft, 2 Wochen nach dem letzten Podcast wieder einen Podcast zu machen. Ne?
Na, noch haben wir keinen Podcast gemacht.
Ja, und sei
nicht zu optimistisch. Genau,
und man muss sagen, wir haben eine Woche gebraucht, um den letzten Podcast zu releasen.
Ja, okay. Ja, das war meine Verpeiltheit.
Ja,
hier geht
ja.
Alles noch ein bisschen drunter und drüber. Wir sind hier noch, diese Wohnung ist noch sehr, sehr leer.
Genau.
Die Sachen sind alle noch auf dem Schiff auf den Rest warten wir. Wir sitzen jetzt hier auf dem provisorischen, das ist das Übergangssofa.
Ach, das ist noch gar nicht das Richtige.
Das ist noch gar nicht das finale Sofa. Das haben wir uns bei ein Hoch auf eBay Kleinanzeigen. Das haben wir uns bei eBay Kleinanzeigen gehört, während wir auf unser finales Sofa warten.
Mhm, okay. Also der Trend geht jetzt sozusagen zum Übergangssofa.
Der Trend geht zum Übergangssofa.
Okay.
Aber das ist echt krass. Guck mal, da hinten siehst du diese Kiste hier, diese Kiste mit diesen ganzen Eisenbahnen drin.
Ja, das kenne ich sogar noch aus San Francisco, oder?
Nee.
Also zumindest die Eisenbahnteile.
Die Eisen, naja, das ist, nee, die Teile, die du noch kennst aus San Francisco, die sind auf dem Schiff.
Ah, okay.
Und das
ist jetzt die Ersatzeisen, die Übergangseisenbahn.
Nee, das ist dann auch sozusagen Teil der finalen Eisenbahn, weil ich habe kurzerhand bei eBay Kleinanzeigen habe ich einmal das rundum sorglos Paket für 100 Euro gekauft.
Okay.
Und das ist, also gerade so bei Kinderspielsachen und sowas ist das, kann ich jedem nur ans Herz legen, falls ihr euch vorgenommen habt, im neuen Jahr weniger zu konsumieren und weniger CO2-Ausstoß zu machen, dann
kauft als das Spielzeug von eBay Kleinanzeigen.
Ja, ja. Das ist, also Kindersachen sind großartig, darüber zu kaufen. Auch so Duplo und so ein Zeug findest du massenhaft, das ist so unfassbar.
Wir wollten nochmal auf die alte, auf die Sendung vom letzten Mal zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt geskippt haben, aber beim letzten Mal hatten wir eine Live-Sendung vom 35C3 und sie lief, sagen wir mal, anders, als wir uns das vorgestellt haben, aber erzähl du mal.
Also ich fand, das ging ziemlich in die Hose und das, was ich an dieser Stelle festhalten möchte, nicht an den Gästinnen lag. Die waren großartig und ich würde mich freuen, wenn wir zumindest einige von ihnen nochmal in einem anderen Setting nochmal da haben könnten, weil das war auf jeden Fall und ich glaube, es lag auch nur bedingt daran, dass sie in der Kombination da gewesen sind. Aber es war wie ein Trainwreck mit Ansage, so ein bisschen. Das war so irgendwie, ich weiß nicht, als wir da auf dieser Bühne saßen, war das für mich so wie einem Autounfall zuzugucken. So eine Out-of-Body-Experience, so ein bisschen, wo man gleichzeitig auf der Bühne da sitzt und schwitzt. Und ich kann mich nicht erinnern, jemals bei WMR nervös gewesen zu sein. Und wir sitzen da vorne und ich sitze auf dieser Bühne und bin ich höllennervös. Und ich glaube, dir ging es ähnlich. Und das ist so groß, das ist so toll, wenn ich weiß nicht, ob man sich das vielleicht nochmal anhören kann. Ich fange an zu faseln, indem ich so irgendwie erkläre, ja, wir sind ein Podcast und sowas. Und Michi kriegt das mit, dass ich anfange zu faseln und holt mich da raus, indem er dann halt, hey, herzlich willkommen bei WMR, bla 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 bla, und das Ganze so relativ routiniert runterarbeitet. Und ich denke, und ich sitze so und denke mir, cool, ja, so hätten wir es anfangen müssen, das ist eine gute Idee. Und dann kriege ich mit, wie er so, okay, und jetzt fangen wir an, so langsam erstmal von C35C3 zu erzählen und so ein bisschen vielleicht so Aufwärmrunde und sowas. Und Michi, bam, direkt, so, ja, und hier sind unsere Gäste. Und alle so ein Schockstarre. Und es dauerte dann sehr, sehr lange, bis sich das wieder gelöst hat. Das war echt,
ja, also ich muss sagen, also erstens, ja, ich fand das nicht so misslungen, wie du das jetzt, glaube ich, empfundest. Ich habe es mir nochmal alles angehört. Ja. Und ja, es ist am Anfang ziemlich awkward und so, aber es wird mit der Zeit immer besser und die letzte Stunde ist richtig gut. So.
Es war auf jeden Fall keine Unterhaltungsshow, das würde ich sagen.
Ja, und was ich sagen wollte ist, aber du hast natürlich recht, also ich sag mal so, ganz anders angefangen. Ich hasse Panels. Wenn ich irgendwo auf einer Konferenz bin, das ist ein Panel, dann gehe ich weg. Das gucke ich mir nicht an. Ich hasse Panels, weil Panels sind immer, also das, was dort versprochen wird, passiert nie. Also ein wirklicher, echter Austausch zwischen Menschen über ein Thema oder so. Das passiert in den allerseltensten Fällen. Vor allem dann nicht, wenn viele Leute auf dem Panel sind. Ja, also man kann das wirklich, die Chance eines Panels zu scheitern steigt exponentiell mit jedem einzelnen Gast, der dazu zugeladen wird.
Wenn du das
wird.
Weißt, warum?
Ja, genau. Und deswegen, ich weiß gar nicht, wie ich da auf die Idee kommen konnte, sozusagen alle zusammen auf ein Panel zu setzen. Das ist irgendwie.
Das ist so entstanden.
Also der Punkt ist folgendermaßen. Also wir hatten eben diesen Podcast-Slot und wir waren guter Dinge, dieses Podcast-Slot. Und dann war natürlich die Idee, Gäste einzuladen. Und dann kam das einfach so, dass halt diese Gelegenheiten sich ergaben. Also so einerseits natürlich meine Kolleginnen von Otherwise Network, das war irgendwie so ein No-Brainer, klar, natürlich, irgendwie laden wir ein und dann reden wir über das Otherwise-Network. Dann kam halt dieses Podcasterinnen dann noch irgendwie uns zugeflogen und dann dachten wir, ach ja, dann waren wir noch die Michi ein und dann war halt noch das Buch von Sina und dann dachte ich mir, das kann man auch noch mit irgendwie reinbringen. So. Und meine erste Idee war, die initiale Idee war ja auch tatsächlich zu sagen, okay, wir machen eine Show und dann tauschen wir die Gäste aus. Ja. Ne? Das war so die erste Idee.
Und das fand ich blöd.
Genau, ja, also ich fand es halt auch blöd, weil das wäre dann halt irgendwie, also ich hatte das irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie so nicht so gastfreundlich ist, wenn man halt irgendwie Leute so da drin hat, so und sich mit denen unterhält und dann wieder so sie rausschmeißt irgendwie.
Genau.
Und dann andere Leute reinholt und wir hatten das aber beim letzten WMR, glaube ich, auch so gemacht, den wir auf dem Kongress gemacht haben. Ne?
Ja, da war es ja ganz anders.
Das war eine Spielshow, genau. Da haben wir das spontan gemacht, ne? Aber trotzdem, also da hat das ja ganz gut funktioniert eigentlich.
Das,
ne?
Das fand ich damals, ich wollte sagen, dass man so nicht experimentieren sollte bei so einem Live-Show, aber da war es super. Das war ein super Experiment, das fand ich super funktioniert und das hat mir zumindest großen Spaß gemacht. Wir sind sehr betrunken gewesen am Ende und ich glaube, es ist auch eine relativ unterhaltsame Sendung gewesen.
Ja, also wer das nachholen möchte, das war der 33C3, muss man mal bei uns suchen. Das ist schon ein paar Jahre her, also 2 Jahre her oder sowas, wo wir das gemacht haben, glaube ich. 33C3 war das, glaube ich, ne?
2015 auf 2016, der 2015. Also das müsste ja in zwei.
Ja, das müsste der
32 dann wahrscheinlich eher
32
sein.
32 sogar sein, ja. Aber, das wäre die initiale Idee gewesen, halt Leute auszutauschen. Und dann dachten wir aber, ey, wir haben so viele Leute, die wir da verkabeln können, können wir alle gleichzeitig rein.
Ich finde das auch immer angenehmer, dass man, wenn man.
Und was ich nicht bedacht habe, war, also erstens, dass wir damit einfach die große Panel-Situation initiieren. Und ich hatte auch nicht mehr auf dem Schirm, was das Problem an Panels ist, beziehungsweise ich hatte das auch gar nicht wirklich reflektiert. Ich wusste nur, dass ich große Panels doof finde. Ich habe aber nie drüber nachgedacht, warum. Also nie wirklich da. Und ich glaube, es wirklich in diesem Moment verstanden zu haben, warum große Panels meistens scheitern.
Ja.
Und zwar ist halt tatsächlich diese Awkwardness, die du vorhin auch schon beschrieben hast, die ist das Problem. Awkwardness ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine unsichere Erwartungshaltung zwischen zwei Menschen. Ne? Also man ist awkward, wenn man nicht weiß, was man von dem anderen jetzt zu erwarten hat, wenn man sich zu erfüllt. Ne? Und im schlimmsten Fall ist das dann ansteckend, dass der andere dann halt diese Awkwardness merkt und ihn die auch verunsichert, was man jetzt von dem anderen erwarten soll. Ne? Und das ist dann sozusagen, das addiert sich auf. Und wenn du halt ein Panel hast, das halt relativ groß ist, dann addieren sich diese Awkwardnisse alle aufeinander, weil plötzlich niemand mehr weiß, was er von dem anderen jetzt erwartet, in dieser Situation zu erwarten hat. Und dann funktioniert das halt alles nichts mehr. Und ich glaube, das ist der Fall bei den meisten Panels und vor allem bei den meisten größeren Panels. Und das dauert einfach, bis diese Awkwardness wieder abgebaut ist. Also bis alle ihre Rolle gefunden haben und sich halt ihrer jeweiligen Gesprächspartner einigermaßen sicher sind. Und deswegen funktionieren große Panels nicht, weil halt einfach es viel länger dauert, diese Awkwardness abzubauen. Bei kleinen Panels hast du halt diese Awkwardness nur am Anfang so und die baut sich schneller ab so. Und je größer das Panel ist, desto länger braucht es, diese Awkwardness abzubauen. Und das ist auch der Grund, warum es dann ab der zweiten Stunde funktioniert hat, weil sich da dann irgendwann die Awkwardness abgebaut hat. Deswegen bin ich jetzt mittlerweile der Meinung, dass nicht Panels das Problem sind, sondern dass Panels, wenn sie groß sind, müssen einfach nur lang genug gehen.
Also ab der siebten Stunde gehen dann auch 12 Leute.
Genau, ab der siebten Stunde gehen dann auch 12 Leute, die haben sich dann auch miteinander eingespielt. Aber ich glaube, es ist wirklich so.
Wahrscheinlich ist so Big Brother entstanden.
Ja, wahrscheinlich. Wer bleibt jetzt hier so lange, bis das ein gutes Gespräch wird? Nee, das ist aber nie ein gutes Gespräch gewesen bei
Big Brother.
War noch nie ein gutes Gespräch bei Big Brother, oder?
Ich, keine Ahnung.
Ja. Naja. Aber das ist jetzt so meine Theorie für Panels. Ja? Also das heißt, Panels brauchen einfach nur, je größer sie sind, desto mehr Zeit brauchen sie, um sich einzuspielen. Es sei denn, und das ist halt, aber dann sozusagen das Gegenbeispiel sind natürlich diese ganzen Talkshows, die man so kennt, wo dann halt aber immer diese ganzen Polit- und Medienprofis am Start sind.
Genau.
Die dann halt deswegen keine Awkwardness in den Raum bringen, weil sie einfach ganz genau wissen, was ihre Rolle ist, weil sie einfach, die kommen da rein und haben halt ihre Talking Points, die sie halt abladen wollen und wenn du dann halt nur diese Profis hast, dann hast du halt sozusagen nur diese Leute, die halt ihre Talking Points reinbringen wollen und dann entsteht diese Awkwardness nicht, weil halt sozusagen alle sozusagen in dieser professionellen Rolle sind und deswegen auch alle voneinander wissen, was sie voneinander erwarten können. Ja. Und dann wird das aber halt alles natürlich dann entsprechend so vorhersehbar, wie halt Talkshows dann eben auch sind. Ne?
Ich finde es ja immer wieder lustig, so die Erfahrung, wie schwer es ist, Dinge zu skalieren. Das ist ja sowas, was man prinzipiell eigentlich weiß. Was für mich immer so ein erstes Aha-Erlebnis ist, als ich diese Wohnung hier damals gestrichen habe, als wir das erste Mal eingezogen sind. Jetzt sind wir quasi das zweite Mal eingezogen. Und jetzt haben wir die Wohnung gestrichen. Und damals habe ich so gedacht, da streich mal selber die Wohnung, weil ich habe bisher, also meine alte Wohnung habe ich auch selber gestrichen, das war gar kein Problem, macht man mal so in einem Wochenende. Ja, aber wenn du eine große Wohnung hast, dann ist das plötzlich statt mit einem Zimmer mit 4 Zimmern, dann hast du plötzlich eben, ist das nicht mehr ein Wochenende, sondern es ist 4 Wochenende und damit bist du einen ganzen Monat nur mit Streichen beschäftigt und das ist scheiße, weil Dinge einfach nicht so skalieren. Auch selbst eine lineare Skalierung kann sehr, sehr scheiße sein. Und ich glaube, so ist das auch mit vielen Gästen. Das ist mit einem Gast, der diese Gesprächssituation noch nicht gewohnt ist und sowas. Also zum einen natürlich die Tatsache, dass das eben nicht in einem privaten Wohnzimmer ist, wie jetzt gerade die Situation, sondern auf dieser Bühne.
Dann kommt noch das Publikum hinzu, das bringt auch noch eine Awkwardness.
Ja, da total. Ja, ja. Die haben eine Erwartung, sind ja auch relativ früh wirklich viele gegangen.
Ja, ja, ja.
Wobei ich hätte es vielleicht sogar cooler gefunden, wenn nur noch drei Leute da gesessen hätten. Weil dann wäre es wieder so.
Ja, aber nochmal ganz dicke Props an alle Leute, die bis zum Ende durchgehalten haben. Ey, ihr seid echte Fans. Wir lieben euch.
Danke. Ja, wir müssen an unseren Live-Sendungen arbeiten. Wie Schepers heißt er mit Nachnamen? Wie heißt er mit Vornamen gleich?
Norbert
Schepers, genau, über Drohnenkriege uns unterhalten. Auch Norbert ein ganz fantastischer Gast, aber so in einer Live-Situation, wo die Leute vermutlich auch ein bisschen hinkommen, um ein bisschen Show zu kriegen, wäre jetzt so meine Vermutung, am heißesten Tag des Jahres.
Das war richtig heiß, ne?
Wir haben alle Fenster aufgerissen und so. Und dann halt 3 Stunden lang über Kinder, die von Drohnen getötet werden und welche Körperteile davon, oder also, ja, das war ja wirklich ein harter, schwer verdaulicher Tobak. Das ist echt.
Das ist WMR halt. Wir machen hier nicht die leichten Themen. Wir machen es nicht leicht. Wir sind keine Unterhaltungsshow. Jedenfalls, nur dann aus Versehen.
Ja. Oh. Ja, das war so lustig, weil es war so, wir saßen nämlich auch vorher so in so einer kleinen Runde nochmal da in diesem Podcast, im Studio, in diesem Sendezentrum und wir saßen da auch alle an so einem kleinen runden Tisch und haben uns schon unterhalten und das war
Wodka reingepfiffen.
Und das war eine lustige Gesprächsatmosphäre und das war so, ach ja, wenn das jetzt gleich so wird, dann ist alles gut. Und es wurde exakt so überhaupt nicht. Ach ja.
Ja, das ist das dann nicht mal. Also wie gesagt, die Gästinnen, die waren alle total toll und wir werden versuchen, jede einzelne von ihnen nochmal hier in unsere Gefilde zu zerren.
Genau.
Um die Qualität dieser Gesprächspartnerinnen dann wieder voll zur Geltung kommen zu lassen. Genau. Was dann halt auch nicht wirklich gut funktionierte in diesem Kontext. Aber das ist, so ist das halt manchmal. Ja, aber wie gesagt, also ich will jetzt auch gar nicht so schlimm darüber raten.
Nee, überhaupt
wie gesagt,
nicht.
Die zweite Stunde, hört euch die zwei, wenn ihr den Podcast jetzt übersprungen habt oder so, weil ihr vielleicht irgendwie das Gefühl hatte, das wird vielleicht nichts so, oder ihr reingehört habt und abgebrochen habt oder so, dann es lohnt sich definitiv die zweite Stunde.
Das ist auch das Feedback, was ich bekommen habe von den Leuten, die durchgehalten haben, noch direkt am Abend. Ich habe mich danach noch für meine Verhältnisse abgeschossen.
Ja.
Ein drittes Bier getrunken.
Okay.
Ja. Da war ich echt, an dem Abend war ich echt spät zu Hause. Das war, keine Ahnung, 3 oder 4 so.
Also war ich auch, glaube ich, aber ich dachte, ich war vor dir gegangen, aber egal.
Du bist garantiert vor mir, ich hatte es wahrscheinlich einfach nur weiter und habe deswegen länger gebraucht oder irgendwie sowas. Vielleicht war ich auch gar nicht so lange, ich habe keine Ahnung. Ja, das war. Aber jetzt sind wir wieder hier, im kalten Berlin.
Ja, und jetzt müssen wir irgendwie unsere neue Routine, ich hatte ja im letzten Podcast, hatten wir ja schon angekündigt, das ist jetzt die vierte Staffel, ja.
Und wann hat die dritte angefangen?
Ja, die dritte hatte angefangen, als du noch San Francisco
warst. Achso, das war Kalifornien, war die dritte Staffel. Okay.
Kalifornien war die dritte Staffel, ja.
Ah, okay. Mal drehen.
Ja, ich hatte das schon einmal sortiert. Ne?
WMR 4.0, nach Industrie 4.0, jetzt WMR.
Genau. Also die erste Staffel war halt, wo wir...
vor dem Krach, nach dem Krach?
Genau, war vor dem Krach. Und nach dem Krach haben wir nämlich, glaube ich, auch sogar genau auch zweite Staffel genannt.
Genau.
Ne? Als wir jetzt nach dem Krach alle wieder angefangen haben, haben wir zweite Staffel genannt und da hatten wir dann halt diese Regelmäßigkeit und die Gäste und so weiter und so fort. Und da war das ja richtig professionell, so, da wurde das ja richtig gut, die zweite Staffel.
Bitte professionell in Aircodes setzen.
Ja, aber du weißt schon, was ich meine.
Wir sind immer noch, wir nennen uns immer noch Grusel-Podcast auf der Webseite.
Ja, wir sollten das mal ändern.
Bin mal dafür, das zu ändern.
Ja, stimmt schon, ja. Jedenfalls, da waren wir auf jeden Fall, das war die professionellste Phase, sag ich mal, die WMR je hatte. Und dann sind wir, dann brach das halt ab mit der dritten Staffel, wo du nach San Francisco gegangen. Das war ja natürlich, hatte auch seinen eigenen Charme, weil es natürlich inhaltlich wieder ganz neue Perspektiven reinbrachte. Und ich glaube, das haben sich ja auch schon ein paar Leute, haben ja schon irgendwie gekommentiert, so, also wenn Max jetzt zurück ist, dann höre ich nicht mehr, weil das interessiert, das war eigentlich das Einzige, was sie interessiert haben, war halt irgendwie deine Berichte aus den USA. Und so, hey, fair enough und so, ne? Also wer das halt jetzt deswegen nur WMR gehört hat, das wird jetzt definitiv weniger. Oder eher gesagt,
null.
Aufhören. Genau.
Außer wir kriegen Werbepartner, die richtig Kohle hier reinschmeißen.
Jetzt fängt die vierte Staffel an, die finde ich, also meines Dafürhaltens am besten an die Staffel 2 wieder versucht anzuschließen.
Ja, ich finde ein bisschen, ich vermisse ja Kalifornien, muss ich schon sagen.
Echt, ja?
Ja. Das ist schon...
Ja, ich meine, okay, also so in den Berliner Winter reinzutaumeln aus Kalifornien ist ja halt auch echt nicht der beste Empfang.
Ja, das stimmt definitiv. Aber ich weiß, ich frage mich auch so ein bisschen, ich frage mich auch so ein bisschen, warum, und ich habe so die letzte Zeit, ich glaube, was ich an Kalifornien auch sehr genossen habe, ich gehöre gern nicht dazu. Und, also zu einer Gruppe. Und in Kalifornien, wenn man Geld hat, wenn man kein Geld hat, dann sicherlich nicht, aber wenn man Geld hat, kann man sehr, sehr gut nicht dazugehören. Und also man wird überall herzlich empfangen und so. Und man wird immer freundlich interessiert aufgenommen sozusagen. Aber man kann halt so pick and choose. Das ist halt so, alles, was ich an den USA und an Kalifornien toll fand, konnte ich sagen, ja, ja. Das meinst du? Und alles, was ich nicht so geil fand, war, ja, Amis hat sich nicht drauf. Und hier bin ich wieder Teil des Ganzen. Und das hier gehöre ich plötzlich dazu. Und es wird einem auch nicht leicht gemacht hier. Also es ist. Und
das stellt auch Anforderungen an dich, wenn du dazugehörst, ne?
Das stellt Anforderungen an einen, das erzwingt eine gewisse Fremdscham, die ich mir so sein lassen konnte. Aber es ist auch. Hier wird Anpassung auch ganz anders erwartet. Das finde ich, ich bin hier einkaufen gewesen, irgendwie einen Tag, und ich habe mein Körbchen aufs Band gestellt. Und in Deutschland muss man ja die Sachen aus dem Körbchen rausnehmen. Ich habe keine Ahnung warum, weil es macht eigentlich keinen Sinn. Ich meine, ob die nun die Sachen aus dem Körbchen einscannt oder vom Band einscannt, ist ja eigentlich total wurscht.
Ja, ist halt schon aufwendiger, ne? Aber ja.
Ja, das habe ich mich, also das ist, und in den USA ist das nicht so. Da stellst du einfach dein Körbchen hin und die gucken dich eher so, du brauchst das aber nicht rauszusortieren. Und in dem Fall war es eben so, ich habe das halt nicht gemacht und die hat mich angekackt dafür.
Was denken Sie, wer Sie sind?
Das war wirklich, ich halt auch natürlich sofort auf 180. Und das ist halt, ich kann mich an keine solche Situation erinnern, dass ich irgendwie in den USA, und das war ja nun wirklich, ich habe es einfach vergessen und es war halt so aus dem Tran heraus und ich war noch ein bisschen müde aber ich war eben auch lange nicht mehr hier und ich habe mir Dinge anders angewöhnt und plötzlich bist du so wirklich bist zusammengeschissen. Also ich meine, hätte sie mich jetzt freundlich darauf hingewiesen oder sowas, dann hätte ich das ja vielleicht noch entspannt hingenommen. Ja. Aber
das weiß sie halt auch nicht, dass es in anderen Ländern anders gehandhabt wird. Ne? Also sie denkt halt einfach, du bist ein arroganter Fatzke, der halt irgendwie seine scheiß Sachen nicht rausbringt.
Ja, keine Ahnung, das ist doch so. Ich habe mich dann auch gefragt, warum ist das eigentlich in den USA so? Und ich glaube, der Grund ist, die Verkäufer stehen da an der Kasse. Die sitzen hier. Also der Grund, warum du halt, warum das so awkward ist, reinzugreifen, ist halt, weil du sitzt. Und in dem Moment, in dem du stehst, ist das halt überhaupt gar kein Problem. Dann nimmst du es einfach in die Hand und hast es drauf. Und das sind so Sachen, die wo es glaube ich. Und ich meine, ich kenne dieses Land ja. Ich weiß ja prinzipiell, wie dieses Land hier funktioniert. Und ich weiß, dass gerade in Berlin es auch dazugehört, hin und wieder mal angepumpt zu werden oder sowas. Aber ich glaube, wenn du hier nicht reingewachsen bist, wenn du diese Rituale nicht kennst, ist das, glaube ich, echt hart. Und also insofern habe ich jetzt mal so ein bisschen, das wird in 3 Wochen wieder total weg sein, aber habe ich so ein bisschen die Außenperspektive. Und es sind so viele Kleinigkeiten, die mir auffallen, wo das Land, das sich so für so super effizient hält, eigentlich sehr ineffizient ist. Worüber ich mich jetzt auf Twitter, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da habe ich irgendwie mal einen All-Caps-Tweet abgesetzt über Ampeln, Fußgängerampeln.
Habe ich nicht gesehen.
Ich finde die Fußgängerampeln in Berlin eine Unverschämtheit. wirklich eine
Unterschiede. Ach so, weil sie keine...
Weil sie keinen Timer haben, das ist dann das nächste Ding. Ich finde aber, hier bei Danziger, ich wohne in der Nähe der Danziger Straße, das ist eine sehr breite Straße und hier gibt es ja nicht einfach eine Ampel, die dich über die Straße bringt, sondern du musst, um diese Straße einmal zu überqueren, musst du über drei Ampeln gehen. Einmal über die eine Richtung, dann über die Straßenbahnampel und dann über die andere Richtung. Und es ist an vielen Stellen unmöglich, in einem schnelleren Schritttempo über die Straße in einem Zug zu gehen. Bei Grün. Du kannst dann natürlich irgendwie, du kommst bei Rot auf das letzte Segment. Das ist das eine Ding. Und das nächste ist halt in den USA oder in Kalifornien, ich habe dann mal nachgelesen, das hat tatsächlich in San Francisco angefangen, vor gar nicht so langer Zeit, vor irgendwie 10, 12 Jahren oder sowas. Für mich war es jetzt halt, war schon immer so. Und da hast du halt diese Countdown-Timer an den Ampeln dran.
Das kenne ich aber auch in anderen europäischen Städten. Ich weiß nicht mehr aus welchen, aber ich habe es auch schon mal in anderen Städten gesehen.
Und wenn die halt auf Rot schalten, und wenn die bei Grün sind, dann schalten die auf Rot.
Ich glaube sogar auch deutsche Städte haben das.
Es gibt es auch in deutschen Städten. Und gerade hier, wenn ich eben über so eine, wenn ich sehe, da sind drei Ampeln, die sind im Augenblick alle gerade noch grün, aber ich weiß nicht, wie lange sie noch grün sind. Schaffe ich das jetzt noch in einem Zug hier über diese Ampel zu gehen oder sollte ich hier Prenzlauer Ecke Danziger, wo ich in der Nähe wohne, kann ich halt, und wenn ich quer über die Kreuzung muss, dann kann ich halt nach links gehen oder ich kann geradeaus gehen und ja, und das ist halt dann, und wenn ein Countdown sich da dran sehe und ich sehe, da hinten sitzt nur noch 5 Sekunden, ja, dann probiere ich das gar nicht erst darüber zu gehen. Das ist einfach so eine kleine praktische Sache.
Aber hier muss ich intervenieren, Max. Ich war jetzt gerade bei meinen Eltern, ne?
Ja.
Und meine Mutter fährt mich, ich wohne so ein bisschen außerhalb von Hannover und so, und meine Mutter fährt mich dann immer zur Straßenbahnhaltestelle mit dem Auto, weil wir halt relativ weit weg wohnen, so dass ich dann halt mit der Straßenbahn fahre, wenn ich dann wieder wegfahre, dann zum Hauptbahnhof und so weiter und so fort. Und normalerweise fährt sie mich einfach mal dahin und dann gucken wir, wann halt die nächste Straßenbahn kommt und irgendwie passt das dann meistens. Dieses Mal war etwas anders, nämlich meine Mutter hat nachgeguckt, wann die Straßenbahn fährt. Das heißt, sie hatte eine konkrete Uhrzeit im Kopf, als wir dann mit dem Auto losgefahren sind. Wir sind super locker, easy losgefahren, sodass wir es easy geschafft haben. Aber trotzdem war meine Mutter die ganze Zeit super nervös, weil sie Angst hatte, dass wir diese Straßenbahn verpassen. Gar nicht, weil wir halt spät dran waren, sondern einfach nur die Tatsache, dass sie wusste, wann sie fährt, hat sie in diese Stresssituation versetzt. Und ich kenne das auch von mir, ne? Also wenn halt so eine Ampelschaltung mir halt genau sagt, wie lange ich das so habe, dann setzt mich das unter Stress. Und jetzt ist das ein idealer Übergang zum Brexit.
What?
Artikel 50, ja, der ja.
Brexit ist wie über die Straße gehen, ja, ohne zu wissen, ob rot oder grün ist.
Nein, es ist vor allem eine fest definierte Zeit, ja, die halt mit dem Artikel 50 in Gang gesetzt wurde, eine Eieruhr quasi,
ja. Ja,
zu dessen Ende von 2 Jahren halt einfach sozusagen das Fallbeil fällt, ja. Ja. Und dass halt irgendwie alle Parteien, die sich dann sozusagen auf etwas einigen müssen, dass sich unter diesen Druck setzt, in diesen 2 Jahren halt etwas auszuhandeln oder eben nicht auszuhandeln oder wie auch immer. Und ich wusste damals, als dieses Brexit, als dieser Artikel 50 getriggert wurde, wusste ich, dass das halt so nicht funktionieren kann, weil diese feste Zeit, dieser feste Zeitrahmen, der da gegeben wird, halt definitiv so viel Druck aufbaut, da eine Lösung zu finden, dass im Endeffekt alle Leute in Awkwardness erstarren. Ja, und dass da nichts Sinnvolles
bei rumkommt. Meinst du, das ist der Grund, warum Brexit scheitert?
Das ist einer der Gründe. Das ist einer der Gründe.
Ich glaube, Brexit scheitert einfach. Hast du diese Tweetserie gelesen mit dem Käse-U-Boot? With a submarine made out of cheese.
Ja, ja, klar. Ja, ja, das habe ich gesehen. Ja, ja, genau. Also klar, also natürlich hat es damit zu tun, dass halt, dass mit dem Brexit Erwartungen geschürt wurden, die am Ende nicht erfüllbar waren. Das ist klar. Es ist aber auch so, dass im Endeffekt, du hast halt diese Situation, also du musst es dir sozusagen spieltheoretisch vorstellen. Du hast halt irgendwie, du hast auf der einen Seite die EU, du hast auf der anderen Seite die UK und im Endeffekt hast du, wenn die beiden auseinandergehen, ist es ein Lose-Lose-Verhältnis. Also beide verlieren dabei. Ne? Also die UK verliert dabei und die EU verliert dabei auch. Nun ist aber tatsächlich, sag ich mal, sozusagen proportional gesehen verliert die UK aber wahnsinnig viel mehr als die EU. Für die EU ist das zu verkraften, Britannien zu verlieren, aber für Britannien vielleicht nicht ganz die EU als Handelspartner. Ne? Also jetzt geht es um den Single Market oder so, ja. Und das heißt mit anderen Worten, du hast plötzlich so einen Zeitrahmen von 2 Jahren, in dem du 2 völlig unterschiedliche Verhandlungspositionen hast, ja. Die EU, die halt sozusagen mehr oder weniger locker auf Britannien im Single Market verzichten kann. Und Britannien, die halt definitiv irgendwie am Single Market irgendwie beteiligt dann bleiben müssen. Ne? Und darum geht's ja im Endeffekt in diese ganzen Brexit-Verhandlungen. Und das heißt also, du hast eigentlich eine ziemlich ungleiche Verhandlungsposition mit einem automatischen Fallbeil, wann diese Verhandlungssituation vorbei ist. Und das versetzt tatsächlich die Briten in eine ausweglose Lage. Und das war für mich von Anfang an klar, dass sie in einer ausweglosen Lage sein werden, weil die EU, natürlich können sie aus eigenem Interesse zu sagen, okay, wir machen jetzt einen sehr guten Deal für Britannien, damit wir sie irgendwie im Single Market behalten. Und davon haben sie selber was. Ja. Mhm. Aber das größte Problem ist ja nicht für die EU, dass sie diesen Single Market behält, sondern das größte Problem für die EU ist halt, fuck, hoffentlich tut das nie jemand nochmal.
Genau.
Ja, also sie müssen eigentlich alles verhindern, dass halt Brexit zum Präzedenzfall wird, ja, und
es ist
Nachahmer findet.
Überlebensinteresse der EU, den Briten es so hart wie möglich zu machen.
Genau, also zumindest nicht leicht machen, ja, also
ja, okay.
Zumindest, ne, also es war klar, dass halt Britannien niemals über die Privilegien hinausgehen könnte, die zum Beispiel ein Norwegen hat, ja. Das wäre halt einfach, dann würden sie alle Schlange stehen, ja, dann würde Polen kommen, dann würde Ungarn kommen, dann würde wahrscheinlich auch Frankreich und Italien kommen und so, dann würde die EU auseinanderbrechen, definitiv. Und deswegen war halt klar, dass halt da nichts Gutes für die Briten rauskommen könnte. Also rein verhandlungstechnisch, taktisch gesehen. Mhm. So, das ist so die eine Sache.
Naja, aber es ist, ich glaube auch, dass es, also zum einen, ich finde so dieses ganze Brexit-Dilemma, ich das ist wie eine Gruppe Betrunkener, die festgestellt haben, dass bei ihnen auf dem Fuß eine Fliege sitzt und die jetzt beschlossen haben, mit einem Presslufthammer diese Fliege tot zu machen, und man guckt ihnen jetzt die ganze Zeit zu, wie sie es nicht schaffen, den Presslufthammer zu nehmen. Und gestern mit der Abstimmung im Parlament ist jetzt jemand und hat, oh, ich habe hier noch eine Knarre.
Die Knarre war nicht groß genug. Wir müssen ein Maschinengewehr kaufen. Ja. Ja, aber
und ich finde,
genau, wir sollten vielleicht nochmal drauf eingehen, warum wir jetzt über Brexit reden. Also wir nehmen das gerade auf, als der Brexit-Deal, den May ausgehandelt hat, der war zur Abstimmung heute Nachmittag freigegeben, und er wurde niedergevotet, und damit war klar, dass May komplett gescheitert ist. Und zwar richtig krachend. Gleichzeitig hat es gleich heute Abend noch eine
die schlimmste Niederlage einer Regierung im britischen Parlament in der Neuzeit oder irgendwie sowas. Also wirklich,
ja.
Superlative, gibt's mal wieder keine größeren.
Ja, es ist auf jeden Fall desavouierend, und es gab es nochmal gleich heute Abend ein Misstrauensvotum vom Parlament gegenüber May, worüber sie aber halt was sie aber durchgestanden hat. Und das ist halt irgendwie dieser ständige, beim Brexit hat man das Gefühl, es ist ständig so ein Deadlock-Situation, also von einer Deadlock-Situation in die nächste Deadlock-Situation. Sie schaffen es nicht, den Brexit durchzuziehen, sie schaffen es aber auch nicht, den Brexit aufzuhalten. Keines der Lager ist groß genug, um sich sozusagen durchzusetzen. Keines der Lager hat irgendwie die Möglichkeiten, das andere zu dominieren und seinen Willen durchzusetzen. Und deswegen bleibt alles in Deadlock. Es gab ja schon eine Vertrauensfrage, und zwar von der Tory-Partei gegenüber Theresa May, da ist ja auch gerade so durchgekommen. Und zwar auch genau so gerade, dass sie halt im Endeffekt, dass im Endeffekt nichts entschieden war dadurch. Ja, also sie war weder jetzt irgendwie groß bestätigt worden, noch wurde sie jetzt groß abgestraft, sondern es war halt so irgendwie, ja, Schulterzuck. So.
Ich glaube, sie ist weg vom Fenster, sobald Brexit vorbei ist. So oder so.
Ja.
Ja.
Aber weswegen ich eigentlich über Brexit reden wollte, ist halt nicht die Analyse, was jetzt ist, sondern wie wir da wieder rauskommen. Also wie die Briten da wieder rauskommen. Das ist jetzt, also ich finde, also irgendwie wird das ja enden, ja. Vielleicht hoffen wir, dass es irgendwann endet.
Ich finde nochmal ganz kurz zu dieser Situation, was gestern im Parlament abgestimmt worden ist, ist nochmal ein Brexit. Und zwar.
Was gestern? Ich dachte, es wäre heute gewesen.
Na, heute war die Vertrauensabstimmung.
Ach, war das gestern? Ich verbringe das schon durch.
Und ich glaube, es war gestern, aber auf jeden Fall nicht heute. Und ich hatte das war irgendwie im House of Lords, gab es irgendwie so eine Vorabstimmung und sowas, und da war ich ein bisschen verwirrt auch. Und aber so die Abstimmung über Brexit war ja eine sehr konkrete Sache, an der man definitiv rumkritisieren kann, gegen ein Luftschloss. Das war ja die Brexit-Abstimmung. Es war ja alles und nichts. Und gestern, diese Abstimmung im Parlament, war wieder eine sehr konkrete Sache, an der man sehr viel rumkritisieren kann, ohne jede Frage. Mhm. Nämlich dieser konkrete Vertragsentwurf gegen Luftschlösser, gegen Jeremy Corbyn, der ich könnte das viel besser. Was konkret könnte ich besser? Ja. Und die Brexiter auf der anderen Seite, die sagen, also No Deal ist noch besser. Ja. Und das ist, du hast genau wieder diese gleiche Situation, dass sie können, also dadurch, dass nur eine konkrete Sache, also sie sagen im Wesentlichen, ich will das nicht.
Ja. Das ist, wissen immer nur, was sie nicht wollen. Ja.
Genau, das ist wie wenn ich Kolja frage, willst du das essen? Und dann hat er halt eine Vorstellung davon, was er eigentlich lieber essen möchte. Also dass er das jetzt nicht so geil findet.
Ja.
Nee, ich will was anderes. Was denn? Was anderes. Ja. Und das ist eigentlich genau das, was die gerade tun.
Ja, ja. Es gibt immer dieses schöne Bild mit irgendwie der Katze, die halt irgendwie an der Tür kratzt und wenn man sie aufmacht und halt nicht
genau.
So mit großen Augen anguckt. Und
jeder, der Katzen, der schon mal eine Katze hatte, kennt das.
ja.
Und das ist,
ja, es ist,
ja, wie kamen sie wieder raus?
Genau, also es gab gestern jedenfalls, glaube ich, war das, gab es verschiedene Szenarien, die aufgemacht wurden, die dann halt über Corbyn gehen. Es gab so eine Spekulation im Guardian, habe ich gelesen, über Corbyn würde dann das Misstrauensvotum reinmachen, dann würde er eine Neuwahl triggern, die Neuwahl würde für die EU ausreichen, die Frist zu verlängern, die Verhandlungsfrist nochmal ein paar Wochen oder Monate zu verschieben. Und dann würde Corbyn eine zweite Abstimmung, also ein zweites Popular Vote machen.
Was er gestern noch kategorisch ausgeschlossen hat übrigens?
Oder ja, so? Nee.
Nee?
Nee, nicht kategorisch ausgeschlossen hat. Er hat nur ausgeschlossen, dass er es, also er hat nur gesagt, er würde erstmal auf jeden Fall eine Wahl machen.
Ah, okay.
Also eine General Election. Und dann würde er, also beziehungsweise, das wäre da jetzt die Spekulation von dem Autoren gewesen, zu sagen, okay, nachdem er die Popular Vote gewonnen hat, würde er dann den Artikel 50 revoken und dann würde das Ganze, fand ich auch sehr spekulativ, glaube ich auch nicht, dass das Corbyns Plan war. Ist jetzt auch eh hinfällig, weil das Misstrauensvotum sowieso nicht geklappt hat. Also mit anderen Worten, der Retter Corbyn
noch beim Aufstehen schön auf die Fresse gefallen.
Genau, der Retter Corbyn hat es noch nicht mal aus dem Fenster geschafft. So, ja. Der Superheld Corbyn ist nicht gekommen, um uns zu retten, ganz offensichtlich. Dann gibt noch eine zweite These, die ich auch interessant fand, die ich mehrfach gesehen habe. Theresa May wird jetzt noch irgendwie alle Gemüter noch versuchen zu umzustimmen oder wie auch immer. Aber am Ende des Tages wird sie halt kurz vor Ende der Frist dann einfach eigenhändig den Artikel 50 revoken, also wieder zurücknehmen.
Kann sie das überhaupt?
Das ist eine gute Frage. Ne? Ich glaube, sie haben ja mit dem Parlament schon den Brexit beschlossen, offiziell.
Ich weiß es nicht, weil eigentlich ist ja die EU verhandelt ja nur mit dem National, mit dem offiziell Gewählten. Und wenn dann halt irgendjemand, wenn dann die Premierministerin Amok läuft.
Nee, warte mal. Ich weiß, auf jeden Fall haben sie ja den Artikel 50 erst offiziell gemacht, als nachdem sie eine parlamentarische Abstimmung dazu hatten. Ja. Das heißt also mit anderen Worten, eigentlich müsste es erstmal eine parlamentarische Abstimmung geben, um den Artikel 50 wieder zu revoken. Nehme ich jetzt mal an. Ne? Mhm. Und deswegen ist diese Theorie auch nicht gerade glaubhaft. Dass sie halt, aber das wäre, dass so in bestimmten Spielarten kommt da noch hinzu, das war schon immer ihr Plan. Eigentlich hat sie das ganze Brexit einmal durchspielen lassen, um den Brexit-Befürwortern einmal vor Augen zu führen, wie absurd das Ganze ist, um ihnen dann sozusagen dadurch zu zeigen, dass das halt Quatsch ist und man dann sozusagen am Ende des Tages den Artikel 50 revoken kann. Aber die These fand ich ganz interessant. Also wenn Theresa May jetzt das wirklich eigenhändig machen würde, den Artikel 50 wieder zurücknehmen, dass dann zwar alle irgendwie sie hassen würden und außer sich wären vor Wut, aber dass sich niemand trauen würde, ihn nochmal zu triggern.
Ja, was? Das ist ja, das stimmt. Das ist. Es ist so bescheuert.
Ja, und dann, was ich mir jetzt überlegt habe, ist, ich glaube, einer der Gründe für diesen Deadlock, den wir momentan haben, also jetzt abgesehen von den spieltheoretischen Schwierigkeiten, die dabei eine Rolle spielten, ist, dass die ganzen Brexiters, also auch die ganzen Brexit-Voters, ja, vielleicht ist es richtig. Vielleicht haben sie sich da verkalkuliert, vielleicht wurden sie auch belogen, vielleicht haben sie sich belügen lassen, vielleicht ist ihnen das auch bewusst, dass sie da irgendwie in einem Luftschloss aufgesessen sind. Aber halt diese ganze liberale Elite, die ihnen jetzt die ganze Zeit sagt, ey, ihr habt euch total verarschen lassen und jetzt rafft mal irgendwie, jetzt wacht doch mal auf aus eurem Traum. Menschen funktionieren nicht so.
Ja.
Die sagen dann, ey, was fick dich, ich hab mich nicht belügen lassen. Es war mir alles natürlich von
Anfang an selber belogen.
Es war mir natürlich alles von Anfang an klar, dass das alles scheiße wird. Aber ich wollte es so scheiße haben, denn ich liebe meine Scheiße. So, und jetzt geh mal und fick dich einfach.
Das ist die Scheiße, durch die wir als eine Nation gehen. Und
es gibt original diese Argumentation. Es gibt original so diese, das wird uns alle wieder zusammenschweißen, wenn wir durch diese Tragödie gehen. So, ja, das wird einige, also.
Jetzt mal ein bisschen blöd gesagt, wenn ihr wieder bombardiert werden wollt, dann sagt's doch.
Naja, auf jeden Fall. Es gibt so eine Art von Bockigkeit, ja, irgendwie so eine extreme Bockigkeit, die da sich einen Ausdruck fühlt. Und man kann sich da jetzt drüber lustig machen und irgendwie das doof und die jetzt alle für bescheuert halten und so. Aber ganz ehrlich, ich glaube, so sind Menschen und
ja.
Man muss halt irgendwie. Ich glaube, wenn man irgendwie einen Ausweg aus Brexit sucht, dann muss man den Leuten, den Engländern, die für Brexit gestimmt haben, muss man eine Brücke bauen, über die sie gehen können, ohne das fucking Gesicht zu verlieren.
Falls sie das überhaupt wollen.
Das wollen die. Ich glaube schon. Ich glaube, das wollen die. Ich glaube, niemand hat Bock, einfach irgendwie den Gürtel enger zu schnallen.
Sorry. Ja, nein. Das ist. Ich glaube, was passieren wird, wenn der Brexit kommt, dann wird also entweder es wird gar nicht so schlimm, also dass es besser wird, glaube ich nicht. Vielleicht wird es ja auf irgendeine Art, kriegen sie es doch noch halbwegs gerettet, dass es irgendwie gar nicht so furchtbar wird.
Was heißt denn so furchtbar? Meinst du damit, dass halt keine Verhungernden auf der Straße liegen oder
was? Ja, also dass so das, also ich, also was ja zum Beispiel, dass der Krieg in Nordirland wieder anfängt, dass Lebensmittel nicht knapp werden, dass vielleicht tatsächlich Ich meine, so das Schlimmste verhindern hätte jetzt ein Vertrag mit der EU, dass den Theresa May da ausgibt. Das wäre zum Beispiel sowas gewesen, wo ja, die haben ihren Brexit, aber es würde noch relativ smooth sailing sein. Es wäre zwar eigentlich gar kein echter Brexit, weil halt eigentlich wären sie nur die gleiche EU mit weniger Rechten, aber ja, selber schuld. Mir doch wurscht, es ist halt das kleine.
Jetzt redest du wie ein Brexit-Befürworter.
Ist das kleine.
Ja.
Nein, ist ja so. Ich meine, die Norweger sind totale Vollidioten, dass sie keine EU-Mitglieder sind. Ja. Das haben sich auch irgendeine dämliche Abstimmung gemacht. Sie sind quasi EU-Mitglieder, aber haben halt nicht die, haben halt nur nicht alle der Vorteile der EU-Mitgliedschaft. Selber schuld. Und insofern finde ich jetzt so diese ganze, wenn Brexit dann richtig, in Anführungsstrichen, finde ich dann, ja, also in dieser Argumentation stimmig und konsequent.
Mhm.
Ich halte es nach wie vor für eine der größten Dummheiten, die in diesem an sicherlich an Dummheiten nicht armen Land jemals begangen worden sind, aber was weiß ich denn? Aber das, also ich bezweifle, also ich glaube, was passieren wird, wenn es, also entweder es wird tatsächlich nicht ganz so schlimm oder es wird schlimm, aber egal, was passieren wird, ich glaube, es wird einfach es wird Verschwörungstheorien geben, dass ja die EU dran schuld sei, weil die uns ja das gemacht haben, dass es uns jetzt so schlechter geht, weil die uns die Freiheit nicht gönnen wollen und weil die nicht oder eben Soros ist schuld oder weiß der Teufel was, dass solche Verschwörungstheorien entstehen werden. Ich glaube nicht, dass viele der Leute, die diese Fehler machen werden, die für Brexit gestimmt haben, dann sich von der Realität eines Besseren belehren lassen. Sondern wenn, dann ist es nur, weil Brexit falsch gemacht worden ist oder weil irgendwie was anderes. Aber ich glaube.
Das Narrativ wird dahin gehen, dass man irgendjemandem Schuld dafür gibt, ja.
Ja, das war doch früher alles geil.
Ja, ich meine, klar, das ist natürlich jetzt auch so, dass jetzt gerade aus der Hardcore-Brexit-Fraktion der Tories kommt jetzt natürlich irgendwie, dass Theresa May einfach einen schlechten Deal ausgehandelt hat. Ne?
Ja, klar, das sagt ja auch Jeremy Corbyn.
Genau, und im Endeffekt, jeder von den Leuten hätte natürlich einen viel besseren Deal rausgeholt.
Ihr hättet doch einfach einen Deal machen müssen.
Du könntest vielleicht trotzdem mal für die Hörer nochmal das Submarine of Cheese-Beispiel.
Genau, das war so eine Tweetsee, also sozusagen Brexit ist, jemand hat uns einen Submarine of Cheese versprochen und die Leute wurden gefragt, wurde ja ein Submarine of Cheese und überraschenderweise haben die Mehrheit gesagt ja und darum hat
ist geil, ne? Submarine of Cheese ist super, ja.
Und dann Boris Johnson ist dann halt hat sich aus der Bahn und so und jetzt sitzt Theresa May da und weiß, dass ein Submarine of Cheese nur scheiße werden kann, aber das Volk hat abgestimmt, also baue ich ein Submarine of Cheese, meinetwegen, wenn ihr das so wollt, baue ich ein Submarine of Cheese. Und jetzt stehen alle am Rand und sagen, wissen natürlich ganz genau, dass sie es niemals besser hingekriegt hätten, aber man kann es ja mal behaupten.
Ja.
Und sagen halt, ich hätte ein viel besseres Submarine, mein Submarine of Cheese wäre nicht
sofort untergegangen.
Und wobei das, was sie gebaut hat, das Submarine of Cheese, das wäre ja eins, was sogar schwimmen könnte, würde ich mal behaupten. Das ist ja, aber es ist halt nicht gut genug. Ja. Und weil man kann sich halt noch viel schönere Submarines of Cheese vorstellen. Aber hat halt alles keinen Bezug zur Realität. Und ich finde das halt auch so, dass ich glaube, jeder in diesem Spiel weiß, dass das, also ich bezweifle, dass irgendeiner von denjenigen, die da, also hier, die weiter oben mitschwimmen, also klar, irgendwelche Parlamentarier gibt es da wirklich, die einfach keinen blassen Schimmer haben und der Meinung sind, dass das ganz geil für Großbritannien wird. Aber ich glaube hier nicht, dass dieser jetzt ja aus der UKIP ausgetretene, wie heißt er gleich, Farage, ernsthaft glaubt, dass das für Großbritannien besser wäre. Ich glaube,
doch, der ist ein Irrer.
Du meinst, der ist einfach
irre? Ja, der ist wirklich irre.
Theresa May glaubt sowieso nicht, dass das besser wird. Ich finde ja Theresa May, ich bewundere sie und verabscheue sie im selben Augenblick.
Ich mag sie. Fuck, ich mag sie wirklich. Ich mag sie wirklich. Also ich
ja.
Ich habe so eine Schwäche für tanzende Politiker. Da habe ich schon auf Twitter mal gesagt. Es gibt so zwei, drei Videos, wo sie halt sie war mal irgendwo in so einer afrikanischen Außenmission oder irgendwie, keine Ahnung, und dann haben die so getanzt und sie hat dann total geil mitgetanzt. Also so auch irgendwie total auf so eine sympathische Art. Sie kann, ich weiß nicht, es ist nicht einfach nur das Tanzen, sondern es ist auch, wie sie tanzt. Also so sympathisch, ja. Also sie kann richtig sich locker machen. Okay. Ja? Wenn sie tanzt, dann ist sie richtig locker. Also dann ist sie richtig. Sie tanzt nicht einfach nur irgendwie blöd, irgendwie so gestelzt oder so, sondern man merkt ihr, sie tanzt gerne. Und das strahlt sie aus, wenn sie tanzt.
Okay, also wenn man Brexit als Dance-Off machen würde, dann hätte sie den. Dann hätte sie
den. Und da gibt es dieses Video von, ich glaube, das war irgendwie Tory-Parteitag oder so, wo sie halt dann auf die Bühne kommt und dann kommt so ABBA und dann tanzt sie halt da so ein bisschen auf die, weil sie zum Mikrofon geht. Und ich alle Leute haben sich drüber lustig gemacht und ich habe gedacht, fuck, ey, ich mag diese Frau. Ich mag diese Frau einfach. Ich habe auch ein sehr, sehr langes Stück gelesen über sie ich glaube, das war im New Yorker oder so. Also ein langes Porträt. Und da fand ich sie auch so, wie sie da beschrieben wurde. Ich fand sie total sympathisch. Und das spielt, glaube ich, in das rein, was du sagen wolltest. Also diese Tatsache, dass sie sich diese Scheiße antut, ja, also wirklich in diesem Moment Premierministerin zu werden, wo halt irgendwie dieses Brexit-Ding durchgezogen wird und sie das eisenhart durchkämpft, obwohl einfach klar ist von vornherein, dass sie nur Scheiße fressen muss. Und dass es eigentlich keinen guten Weg gibt.
Und dass sie es von vornherein eigentlich nicht wollte.
Und dass sie es von vornherein, genau, sie war ja eigentlich eine Remainerin ursprünglich. Und dass sie das aber so durchzieht, weil sie sagt, okay, das ist jetzt irgendwie der Folge, das ziehen wir jetzt durch. Und also es ist so, das ist halt so eine Form von Pflichtbewusstsein, die ich halt auch mal irgendwie so ein bisschen an Merkel auch bewundert habe, ja.
Ja.
Die halt auch noch mit da reinspielt. Ich habe letztens auch, es gibt so eine interessante Studie, die ich gelesen habe, da ging es irgendwie auch um so Geschlechterrollen in Firmen und normalerweise redet man ja immer so vom Glass Ceiling, ne? Mhm. Also das heißt irgendwie, es gibt diese Glasdecke, also so eine bestimmte Hierarchiestufe, die Frauen nie erreichen können, sondern sie bumpen dann immer mit ihrem Kopf irgendwie gegen diese Glasdecke.
Niemand sieht vorher, wo sie ist, aber sie ist plötzlich einfach da.
Genau, sie ist plötzlich einfach nicht mehr, einfach da und sie kommt nicht durch. Und dann gibt es sozusagen ja durchaus andere sozusagen Gegenbeispiele, wo man sagen kann, okay, da gibt es halt Frauen, die sind in Führungspositionen aufgestiegen. Ne? Wieso? Was habt ihr denn da? So und so weiter und so fort. Dann hat sich eine Studie mal angeschaut, in welchen Situationen diese Frauen in Führungspositionen kommen. Und das ist fast immer so, dass die Firma, in denen sie so in Führungspositionen kommen, immer gerade am Abgrund steht.
Ja.
Das heißt also, und das nannten sie dann halt irgendwie auch so schön, was ist das Abgrund nochmal auf
Deutsch? Glass Cliff.
Ja, the Glass Cliff, genau. Sie haben sie The Glass Cliff genannt. Ja, also das heißt also, Frauen werden immer dann, sie werden immer zum Aufräumen sozusagen zum Chef ernannt. So, oh sorry, wir haben hier gerade wieder alles abgefuckt. Gibt es hier nicht irgendwie eine Frau, die das mal wieder aufräumen kann?
Nicht nur Frauen, sondern überhaupt Minority. Dunkelhäutige Männer und sowas.
Ja,
ja. Also jetzt zum Beispiel bei Microsoft, der aktuelle Microsoft-Chef ist ja so ein indischer Mann, indischer Abstammung, dunklere Hautfarbe.
Du meinst auch Sundar Pichai ist deswegen, weil Google so schlecht dastand?
Nee, ist jetzt nicht automatisch immer nur, aber sozusagen dieses, dass es bevorzugt in eher kritischen Situationen ist.
Ja, stimmt. Ja, aber
das ist auch der Grund, warum ich...
Das passt so gut in diese Brexit-Situation.
Total.
Ne? Also ich meine, Boris Johnson und der ganze Brexit ist ja eigentlich das hundertprozentige Resultat aus kollidierenden Männer-Egos.
Ja.
Ja, also das war ja wirklich Boris Johnson versus David Cameron, die sich da halt einen Fight geliefert haben, wo dann irgendwie David Cameron dann gesagt hat, so dir zeige ich's, ich mache jetzt eine Volksabstimmung zum Austritt aus der EU. Und Boris Johnson, ja geil, da mache ich auch gleich mit, haha. Und dann irgendwie hatten die beiden sich sozusagen irgendwie so die beiden Kampagnen sozusagen es war ein einziger Peniskampf, weswegen dieser ganze Brexit-Geschichte gestartet wurde. Und dann war alles im Orkus. Johnson, erst Cameron macht sich aus dem Staub, dann macht sich Johnson aus dem Staub und jetzt sitzt Theresa May natürlich allein da, muss das irgendwie alles aufbauen.
Ja, das ist der Grund, warum ich glaube, dass sie, sobald diese Situation irgendwie überstanden ist, sei es, dass dass Großbritannien raus ist, sei es, dass der Brexit abgewendet worden ist, dass sie sofort weg vom Fenster sein wird. Ich glaube, sie hat heute nur
Misstrauensvotum.
Das Misstrauensvotum nur überstanden, weil
du bist Boris, noch nicht fertig, Mädel.
Ja.
Du musst, das musst du noch bis zum Ende durchstehen.
Niemand anders ist doof genug, diesen Posten gerade jetzt gerade zu wollen.
Corbyn wollte ihn. Corbyn wollte ihn.
Meinst du?
Ja, natürlich. Also hat er das getriggert, ja, ne? Ich glaube schon, oder?
Das ist ja nicht so klar. Also das ist ja, da müssen sich ja hinreichend viele Leute finden.
Okay, aber irgendjemand muss das ja initiieren.
Nee, das ist, Leute schicken an irgendwen einen Brief of no confidence und wenn dann genug von diesen Briefen angekommen sind, dann wird ein Misstrauensvotum getriggert.
Ah, okay.
Und
die sind anonym dann, diese Briefe?
Die sind, so, selbst die Zahl ist vorher nicht bekannt.
Ah, okay.
Also das ist, du weißt halt nur, wenn es soweit ist. Es gibt nur Gerüchte darüber. Das war halt, es gab immer...
Aber Corbyn hatte das ja mehr oder weniger so angekündigt, dass er halt irgendwie angekündigt, er hatte mehr oder weniger klar angekündigt, dass wenn die, wenn der Deal nicht durchkommt, dass er dann halt, dass er dann auf Neuwahlen hofft. Und dass er das halt irgendwie Neuwahlen anstrebt, ja. Und das geht natürlich über Misstrauen.
Vielleicht wollte er auch Ministerpräsident werden. Ja, der Typ will, also, aber es ist so dieses reine, ich meine, es ist nicht mal das, also, oder doch, sie geben vor, irgendwie im Interesse des Landes zu handeln, aber ich finde das so durchsichtig, dass jeder da auch nur aus seiner eigenen Machtposition heraus handelt. Und ich finde es auch. So Theresa May, ja, ich finde es auf der einen Seite auch bewundernswert, wie diesen, aber auf der anderen Seite, ich finde diesen Kadavergehorsam oder wie auch immer, ich finde das auch wirklich widerwärtig. Ich finde so dieses, warum?
Hey, ist eine Stunde um.
Oh. Ja, so, jetzt muss ich hier wieder.
Aber ich muss auch so, wir müssen sowieso Bier holen.
Ach so, haben wir da noch welches überhaupt? Wir haben noch welches. Ja, also ich finde es auch wirklich, also auf der einen Seite klar, History is calling, bla bla bla, ich meine, was will sie, was so, ist eine Chance, die man hat, sowas zu gestalten, auch wenn es nicht gut ist oder sowas. Aber es geht da um nichts, was irgendwie, es ist, das ist ja, dass wir immer noch an diesem dämlichen Thema rumackern müssen. Also es ist so, wir könnten so viel weiter sein. Wir haben so viel Zeit verloren. Und wir reden über so eine Scheiße. Und das ist, und dieser Brexit wird die EU nicht besser machen. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Punkte, wie man sich über die EU aufregen kann. Ich finde, man könnte die EU an einigen Punkten verbessern. Aber Brexit wird das nicht ermöglichen. Im Zweifelsfall im Gegenteil. Das ist auch so, es kann nichts Gutes bei rauskommen. Oder ich sehe jedenfalls nicht, wie was Gutes bei rauskommen kann. Vielleicht kann ja doch was Gutes rauskommen. Vielleicht. Aber es ist so, und das ist halt auch so dieses Ding, es ist so, wenn es eine Naturkatastrophe wäre oder irgendwie sowas und so, aber nein, es ist wirklich so dieses rein aus Machtgier und Egos und Dummheit und uns geht's ja zu gut und bei den Menschen dann wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, so nationales Ego, was irgendwie gebrochen ist oder sowas, das ist schon echt hart, also das ist... Oh. So. Oh, jetzt hast du gleich. Achso, ja, zwei, okay. Einmal noch zwei. Ah, ich schnüffle die ganze Zeit vor mich hin. Ich bin irgendwie. Hier ist man auch dauerkrank, ne?
Ja, also ich bin jetzt gerade wieder einigermaßen genesen. Du hast noch, ne?
Okay. Ich hab noch, ja.
Okay. Also, was ich noch sagen wollte, ist, dass das Brexit-Ding für mich auch. Insofern paradigmatisch für unsere heutige Situation steht, dass dieser Deadlock ja nicht nur in England zu beobachten ist. Also
ja.
Ich habe das Gefühl, dass diese ganze populistische Welle, die so ab 2016 so über die Welt gerollt ist, dass die jetzt so ein bisschen zum Halten gekommen ist oder zumindest irgendwie in so eine, sich in so Deadlock-Situation aufgegangen ist. Ich meine, Brexit, das eine haben wir jetzt besprochen, in den USA ist halt dieser Government-Shutdown, weil man sich da nicht einigen kann, wie das halt jetzt laufen soll mit der Mauer oder nicht. Und
es gibt ja niemanden in der Politik, der ernsthaft glaubt, dass diese Mauer eine realistische Option ist. Ich glaube selbst.
Ich kenne einen. Trump.
Ich glaube nicht, dass der das noch glaubt.
Ich glaube schon. Und ich glaube auch, dass es einige Republikaner sind. Ich glaube, es ist wirklich ähnlich wie in den USA, wie in England. Es ist halt so, dass es halt dort einfach diese verschiedenen Lager gibt und keines der Lager ist halt groß genug, sich durchzusetzen. Also du hast halt sozusagen so die eine Fraktion, die halt diese radikale Politik will, sei es der Brexit, sei es die Mauer, ja, irgendwie die Mauer ist sozusagen der Brexit von der USA, ja. Ist halt auch so ein quatschiges Wahnsinnsprojekt. Wobei man vielleicht argumentieren kann, dass es vielleicht nicht so quatschig ist wie der Brexit, aber.
Ich glaube, auf eine Art und Weise ist es noch quatschiger.
Ja, aber, ja.
Es ist nicht möglich, eine 2000 Meilen lange.
Es ist alles eine Frage von Ressourcenallokation.
Ja, du müsstest Flüsse umleiten. Du müsstest Gebirge wegsprengen. Diese komplette Mauer ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Das würde.
Ja, Trump hat ja jetzt schon, ist ja schon insofern zurückgerudert, dass er sagt, von einer Barrier, ja, irgendwie spricht und so. Aber es ist auch egal. Also, aber auf jeden Fall diese Mauer oder Barrier oder wie man das nennen möchte.
Barrier.
Barrier, Politisch ist es zumindest so, dass es halt diese Deadlock-Situation gibt, seitdem die Demokraten eben das Haus wieder bestimmen, das House of Representatives, und deswegen halt Trump halt seinen Haushalt nicht bewilligt bekommt.
Und nee, das stimmt gar nicht. Trump hat gar keinen Haushalt vorgelegt.
Noch nicht mal das? Nee.
Nein, Trump hat, das ist, der Kongress hat darüber abgestimmt, der Senat hat einstimmig.
Worüber hat er denn abgestimmt?
Über den Haushalt.
Aber es gab, wenn Trump keinen Haushalt vorlegt, wie kann dann.
Der kommt aus dem Kongress, ich weiß nicht, woher der kommt, von irgendeinem Ministerium. Es wurde abgestimmt vom Kongress über den Haushalt und der Senat hat einstimmig 100-0 diesen Haushalt akzeptiert. Das ist kein Republikaner, also zumindest vordergründig kein Republikaner versus Demokraten-Ding. 100-0.
Mhm, ja.
Und dann hat Trump halt gesagt, nee, das unterschreibe ich nicht.
Okay.
Das ist alles.
Weil die Mauer nicht drin ist. Ah, okay.
Der hat keinen Haushalt vorgelegt. Mhm. Und dann hat er halt gesagt, ja, ich hätte gern 5 Milliarden. Und dann haben die Demokraten gesagt, nee. Und dann hat er gesagt, ich hätte gern 5,7 Milliarden.
Okay, ich gehe runter auf 5,7 Milliarden.
Ja, also, keine Ahnung, ist bestimmt irgendeine
Ich habe es gar nicht so im Detail verfolgt, aber hat jedenfalls Trump keine Mehrheit und die Demokraten haben aber auch keine Mehrheit und
doch, also die aktuelle Situation ist die, dass der Kongress und der Senat haben diesen Haushalt verabschiedet und Trump sagt einfach, solange keine Mauer ist, mache ich gar nichts. Und jetzt haben die Demokraten ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben oder ob sie es machen wollten, im Kongress, wo sie halt die Mehrheit haben, so Gesetze verabschieden, dass halt zumindest teilweise sozusagen wieder die Gelder bewilligt werden müssen. Also es ist ja, das sind ja teilweise, also ich meine, das, was man so am meisten mitkriegt, ist halt, dass die Nationalparks halt zumachen und so weiter und so fort.
Und Trump muss Burger essen.
Burger essen. So Sachen wie wir waren ja mal zusammen am Stinson Beach. Weißt du noch, wo wir da am
Stinson? Ja.
Da gibt es so ein kleines mexikanisches Restaurant, dem ich auf Facebook folge. Dieser Stinson Beach ist Federal Land.
Mhm.
Und ist damit im Augenblick zu. Und jetzt haben halt die, und damit konnte dieses Restaurant nicht mehr weiter betrieben werden, weil es halt auf Federal Land sich befindet.
Oh.
Du hast halt was jetzt schon, das halt, das ist halt mehr Federal Land, als man glaubt. Also es ist halt nicht nur Nationalpark, sondern es ist eine erstaunliche Menge an Land, gerade in den westlichen Staaten, in den östlichen Staaten nicht so, was halt auch innerhalb der Staaten dem Federal Government gehört und wo jetzt einfach niemand mehr ist plötzlich.
Ja.
Und
wo die alle nicht bezahlt werden, ja.
Wo die alle nicht bezahlt werden. Und dann gibt es innerhalb dieser Sache gibt es halt Leute, die nicht bezahlt werden und darum zu Hause bleiben. Und es gibt halt Bereiche, die sind als
Aber gibt es irgendwie für Federal Angestellte eine Shutdown-Versicherung? Das wäre doch eigentlich mal interessant. Also so eine Art Arbeitsschutzversicherung für Federal Government Employees.
Die halt ist eine schöne Marktlücke. Ich glaube, das könntest du jetzt mal langsam die Wege leiten.
Mal ohne Scheiß. Ich meine, unter Obama gab es ja auch schon einige Shutdowns, ne? Also, muss man ja auch schon sagen, ne?
Es gab, wievielte war das jetzt ist das jetzt unter Trump der dritte oder sowas? Das unter Obama gab es auch schon einige Shutdowns. In dem Fall war es dann der Kongress, der einfach sich geweigert hat, ein Gesetz zu erlassen. Also da waren es auch die Republikaner. Und sind alle möglichen staatlichen Einheiten, zum Beispiel TSA, das sind halt die Sicherheitskontrollen an Flughäfen machen. Und die gelten als sicherheitsrelevant. Und sicherheitsrelevante Sachen, würde man jetzt denken, okay, die werden auf jeden Fall bezahlt. Nee, die müssen zur Arbeit erscheinen.
Ohne bezahlt zu werden.
Auch wenn sie nicht bezahlt werden.
Okay.
So, und das sind jetzt Leute, die können, ja. Ich meine, das sind jetzt keine geilen Jobs, sondern das sind keine gut bezahlten Jobs, sondern Leute, die können ihre Miete nicht mehr bezahlen, müssen aber theoretisch zur Arbeit erscheinen.
Das heißt, mit anderen Worten, wenn man jetzt in den USA einreist, hat man es mit noch schlecht gelaunteren TSA-Daten.
Im Zweifelsfall schon. Es führt dazu, dass sich massenhaft Leute krank melden und natürlich jetzt nach und nach auch Leute einfach sagen, ich kann das nicht mehr. Ich muss einen Job suchen. Ich muss meine Miete bezahlen. Verizon hat angekündigt, dass, hey, wenn du ein Government-Mitarbeiter bist und gerade deine Rechnung nicht bezahlen kannst, dann ruf uns an, wir kriegen das hin. Also das ist jetzt so die Vorstufe zu so einer Versicherung, dass jetzt Firmen halt Stunden. Wo es richtig hart trifft, ist so Leute, die zum Beispiel auf Food Stamps sind noch bis März bezahlt, finanziert. Aber die so mit
Essensmarken.
Das sind irgendwie 10% der Lebensmitteleinkäufe in den USA sind auf Essensmarken. Also das ist
wow, okay.
Das ist nicht wenig.
Das ist sozusagen deren Sozialleistung, ne? Also
ja, Teil der Sozialleistung. Es gibt Leute, die Housing-Zuschuss kriegen. Das wird jetzt einfach nicht bezahlt. Das sind Leute, die werden jetzt rausgeklagt werden aus ihren Wohnungen. Die werden obdachlos werden, Tausende, weil Trump seine Mauer nicht bekommt.
Wie viele Leute sind davon betroffen ungefähr? Weißt du das?
Ich habe keine Ahnung. Also so die Government-Mitarbeiter sind, glaube ich, 800.000.
Mhm.
Wie viele auf diese Housing-Sachen da angewiesen sind, keine Ahnung.
Also vermutlich wird es dann schon so sein, dass man ungefähr fast jeder jemanden kennt, der davon betroffen wird wird, oder?
Und das sind auch so reine Formalitätsakte. Das ist jetzt, habe ich heute gelesen, dass irgendeine Brauerei, du darfst halt nicht einfach so Alkohol brauen, sondern du brauchst eine staatliche Genehmigung.
Stimmt, also
staatliche Genehmigung, die läuft halt irgendwann aus. Normalerweise gehst du dann hin und sagst, hey, ich lasse dir eine neue Genehmigung machen. Aber nein, das Government ist gerade runtergefahren, darum können die keine neuen Genehmigungen erteilen, darum dürfen die keinen Alkohol mehr verkaufen.
Ja, also stimmt, es gibt dann so also diese ganzen Rattenschwanzeffekte.
Sozusagen. Man ahnt gar nicht, wie weit das Ganze geht. Oder man fängt jetzt erst an, es zu ahnen. Das hat dieses Land echt nicht verdient.
Ich wollte auf den größeren Punkt hin.
Ja.
Ich wollte auf jeden Fall hinkommen, dass es halt eine politische Deadlock-Situation gibt. Und diese Deadlock-Situation, die sieht man nicht nur in England, die sieht man nicht nur in Amerika, sondern die sieht man zum Beispiel auch in Frankreich. Das finde ich nämlich auch so interessant. Die Gillette Jaume, also über die haben wir noch gar nicht geredet, ne? Irgendwie in unserem Podcast, über die Gelbwestenbewegung.
Ach so, oh Gott.
In Frankreich.
Ja.
Ja, auch ein interessantes Phänomen, finde ich. Die jetzt ohne die jetzt irgendwie moralisch oder politisch einordnen zu wollen, was sowieso super schwierig ist, die sind zumindest nicht, die scheinen zumindest, deren Wut scheint zumindest nicht irgendwie fangbar zu sein über irgendwelche Maßnahmen, die Macron treffen kann. Er hat ja bereits die ganzen Maßnahmen, die zu den Protesten geführt haben, wieder zurückgenommen und auch weitere Änderungen angekündigt, aber das scheint alles die Leute nicht beruhigen zu können. Und ich hatte letztens erst diesen Lage der Nationen Podcast gehört, wo sie die Ulrike Gero drin hatten. Die hat das sehr schön erklärt. Sie meinte halt irgendwie, ja, im Endeffekt sind halt ganz, ganz viele Leute, es gibt eine Mehrheit gegen Macron in Frankreich, aber es gibt halt keine Mehrheit für etwas anderes. Ja. Ne? Und das ist halt genau das. Also es ist genau das Gleiche, glaube ich, wie in Britannien, in den USA und in vielen anderen Ländern momentan. Es gibt halt eine Mehrheit gegen das Aktuelle, aber es gibt keine Mehrheit für etwas anderes. Mhm. Und das ist halt dieser Deadlock. Also das heißt mit anderen Worten, selbst wenn Macron, das meinte sie auch ganz konkret, selbst wenn sie Macron jetzt wegkriegen würden, ja, selbst wenn die Gelbwesten Macron jetzt aus dem Amt bomben würden, ja, es würde nicht reichen, dass jetzt irgendwie eine Alternative dafür für Macron halt an den Start kam. Weil im Endeffekt sind wir dann genauso wieder an dem Punkt von der Wahl in Frankreich, wo Macron ja nur deswegen gewonnen hat, weil er gegen Marie Le Pen antreten musste. Und die Leute halt sich schon noch einig genug waren zu sagen so, ey, wenn wir etwas nicht wollen, dann ist es Marine Le Pen, ja.
Ja, das hätte sein Wahlkampfslogan sein können. Puh, immerhin nicht Marine Le Pen.
Ja, genau. Und im Endeffekt war Macron halt, hatte halt nie die Popularität, mit der er dann am Ende gewonnen hat, sondern im Endeffekt waren halt ein Großteil seiner Wähler waren halt Leute, die einfach nur Marine Le Pen verhindern wollten. Dementsprechend gering ist dein Rückhalt halt, ne?
Jetzt hier meine automatische Lampe, bei uns ist es gerade ein bisschen dunkler geworden. Ja. Und ich habe nämlich ich habe ein bisschen so mit HomeKit und Smart Home Automatisierung jetzt angefangen. Und das ist jetzt gerade der Effekt, der eintritt, wenn abends dann das Licht ein bisschen runtergefahren wird, um dran zu erinnern, dass es ja bald Zeit ist, ins Bett zu gehen.
Ja, Max, so schnell kommst du mir hier nicht raus. denn eigentlich wollte ich nämlich nur auf den größeren Punkt davon kommen, nämlich, dass das, was wir momentan erleben, halt eine Krise des Neoliberalismus ist. Mhm. Ne, also, und bei Macron ist es relativ klar, irgendwie bei Hillary Clinton war das relativ klar, bei dem Brexit-Votum ist es auch relativ klar. Also es gibt, glaube ich, eine Mehrheit gegen den Neoliberalismus, aber es gibt keine Mehrheit für etwas anderes. Mhm. Das ist die momentane Situation. Und es gibt auch noch nicht mal, ich glaube, es gibt noch nicht mal die Vision für etwas anderes als Neoliberalismus. Es würden natürlich viele Leute es bestreiten. Nein, klar, hier Jeremy Corbyn hat den Sozialismus 2.0 schon längst in der Aktentasche und muss ihn nochmal ausrollen und so. Also glaube ich nicht. Glaube ich nicht dran. Dass er das hat und zweitens, dass das funktioniert und so. Also wir haben momentan irgendwie so, wir sind gerade in so einem luftleeren Raum. Es gibt diesen Spruch von wie heißt er denn nochmal? Dieser italienische Philosoph, nicht Agamben, sondern ich nenne einfach mal den Spruch, das Alte ist am Sterben und das Neue ist noch nicht geboren, wir leben in der Zeit der Monster. Ne? Hm. Und das ist, glaube ich, so momentan beschreibt das unsere Situation am besten. So.
Ja.
Alle sind sich darüber klar, dass der Neoliberalismus gerade stirbt. Aber es gibt nichts, was ihn ersetzen könnte. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Zuflucht an diese Populisten, dass das halt nicht eine Zuflucht in eine Alternative ist, sondern es ist eine Zuflucht an Es ist eine Flucht nach vorn in der Destruktion des Systems. Ja, ich glaube, die Leute, die für Trump gestimmt haben, die Leute, die für Brexit gestimmt haben, die Leute für AfD stimmen und so weiter und so fort, die stimmen nicht für etwas, sondern die stimmen gegen etwas. Die stimmen für die Destruktion des Bestehenden.
Ja, und ja.
Die Gelbwesten sind auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die Gelbwesten schaffen es nicht, sich auf irgendwelche Punkte zu einigen, wofür sie sind. Sie sind einfach nur dagegen. Sie wollen, dass das alles vorbei ist. Hm. Und das ist, glaube ich, und ich glaube, man kann das auch zu schnell abtun als, keine Ahnung, naives oder leichtfertiges, kindisches Verhalten. Ich glaube, die Leute spüren, dass das irgendwie vorbei ist und sie wollen, dass das vorbei ist.
Ja, also das ist, ich meine, das ist ja das Merkmal einer Revolution, dass niemand weiß, dass man nur weiß, was man nicht mehr will und niemand genau weiß, was man will. Das ist ja nichts Neues. Das ist ja.
Meinst du, dass das so war in der Französischen Revolution? Nee.
Glaube ich schon.
Also zumindest in der sowjetischen Revolution war es halt klar, sie wollten den Kommunismus einführen. Und ich glaube, in der Französischen Revolution gab es auch schon immer dieses Egalité, Fraternité und so. Also es,
ja, also
und die Republik, ne? Also halt.
Ja, ich weiß nicht, ob das von Anfang an. Also ich weiß halt bei der einen Revolution, bei der ich dabei war, halt der 89er Revolution in der DDR. Das war halt, das fing mit irgendwie mehr Demokratie und weiß der Teufel was, also auch mit relativ unbestimmten Sachen an. Und dieses wir sind ein Volk und sowas, das ist ja erst was deutlich später dazu kam. Und am Anfang war es einfach nur ein Protest gegen das Existierende und ich meine, damals gab es einfach keine Methoden und keine Möglichkeiten, die Leute untereinander, also so nach ihrer Meinung zu befragen, was hätten sie denn gern als nächstes. Aber ich glaube nicht, dass die sich auf irgendwas wirklich hätten einigen können, was sie als nächstes wollen. Hättest du denen 5 Alternativen vorgesetzt, dann hätten die keine Mehrheit für irgendwas gehabt. Mhm.
Ja, sagen ja auch viele im Nachhinein, das ist diese dann Holter die Polter Wiedervereinigung, dass das halt eigentlich gar nicht das war, was sie wollten, ne? Sondern
ich weiß nicht, ob es das ist, also soweit würde ich nicht gehen, das zu sagen. Also
viele wollten tatsächlich eine reformierte DDR und nicht eine Wiedervereinigung.
Ja, das also ich weiß so, was weiß ich, zum Beispiel meine Eltern, die jetzt relativ spät, aber auch mit bei diesen Demonstrationen teilgenommen haben und so, da war das definitiv so. Ich weiß nicht, wie die Mehrheitsverhältnisse oder wie, wenn du unter denen eine Abstimmung gemacht hättest.
Ich weiß auch nur, dass es diese Meinung gab.
Ja, ja. In dem Moment, in dem die Option zur Wahl stand, war es relativ offensichtlich, wie dann die Mehrheiten sich plötzlich dann Richtung Wir sind ein Volk und so Wiedervereinigung entwickelt haben. Aber ich glaube auch, so die angefangen haben, die Revolution, die damit begonnen haben, das System zu bekämpfen, die wollten keine Wiedervereinigung. Die wollten, also so, ich glaube, es gibt bis heute sehr viele Leute, sehr schade finden, dass die DDR keine Chance bekommen hat, ein eigenes Land zu werden oder sowas. Oder nochmal ein demokratisches eigenes Land zu werden oder sowas. Insofern.
Aber das wäre, glaube ich, auch ehrlich gesagt, das hätte nicht funktioniert. Ich meine, das hat ja keine Rechtfertigung, wenn du zwei demokratische Deutschlands nebeneinander hast. So irgendwie
du hast
so.
Österreich und Deutschland. Ich meine, das ist das ist jetzt auch kein historisch gegebenes irgendwas, sondern es ist auch mehr oder weniger so entstanden. Und warum hätte das nicht funktionieren? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es funktioniert hätte, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, auch keine Ahnung. Das wäre dann ja wahrscheinlich so ein Weg gewesen wie in Tschechien oder in Polen oder sowas. Aber ich glaube, dass ich fand das ja sehr irre. Wir haben ja schon mal so über diese Ost, über so im vorletzten Podcast, nicht im letzten, sondern im vorletzten Podcast haben wir ja schon mal so ein bisschen über diese Ost-West-Identität und so, so gesprochen. Und ich fand es krass, wie aggressiv teilweise die Kommentare da unter dem Podcast waren. Das ist, man hat ja nicht viele Themen, die bei uns hochkommen.
Aber das war ziemlich aggressiv.
Als ich gewagt habe, SUVs nicht ganz furchtbar zu finden, da bin ich ziemlich angegangen worden. Und
das war auch eine doofe Idee von mir.
Und als ich das gesagt habe, dass das so ein bisschen probiert habe, über die ostdeutsche Identität zu philosophieren, da bin ich auch ziemlich angegangen. Und
zwar, haben wir beide gemacht, also
ja, genau. Da
waren wir uns ja auch relativ einig.
Ja,
ja, stimmt, ne? Also das war dann irgendwie so, ja, was war da so der Tonus irgendwie von wegen, geh doch rüber oder was?
Ja, so was in der Richtung, also wirklich einfach so, ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht auch einfach nur ein paar Trolle eingetreten haben, keine Ahnung. Aber das war, und ich finde, das finde ich immer, das finde ich immer wieder spannend, so zu sehen, wenn irgendwo, wenn man in so ein Wespennest reinsticht und so dieses unaufgearbeitete Ost-West-Verhältnis innerhalb dieses Landes, finde ich nach wie vor eine sehr, sehr spannende Sache, die
überhaupt halte ich es für den besten Indikator, dass man ein Thema bespricht, bei dem Identitäten aufgerufen werden, wenn es emotionale Reaktionen gibt. Also man kann das eigentlich hundertprozentig immer feststellen. Sobald irgendwo emotionale Reaktionen kommen, weißt du, dass du Leute in ihre Identität gepinkelt hast. Weil sonst kriegst du diese Reaktion nicht. Und vielleicht gibt es wahrscheinlich einige Leute, die ihre Identität darauf abstellen, halt Ossis zu hassen oder sowas oder doof zu finden oder so, keine Ahnung.
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, niemand würde sagen, meine Identität ist, also zumindest keine erklärte Identität, oder?
Nein, natürlich nicht erklärte die Identität, ne? Aber
ich glaube, es ist einfach. Es hat viel damit zu tun, dass die Leute einfach mit der Unfähigkeit, sich in irgendjemand hineinzuversetzen oder sowas. Mit der, naja, euch ging's doch gut oder weiß der Teufel oder eben selber nicht so richtig. So, ihr habt doch alles bekommen, was wollt ihr denn noch und sowas. Ich glaube, das steckt da eine Menge drin. Ne?
Ja, aber was, ganz ehrlich, ich kann das total gut nachfühlen, weil das ist so ein bisschen.
Du aussiehst auch alles scheiße.
Nee, das ist so eine paradoxe Formulierung, deswegen muss ich gerade lachen. Ich kann das total gut nachfühlen, weil ich ganz lange jemand war, der nicht gut nachfühlen konnte.
Okay.
Also beziehungsweise, dass halt die empathische Dimension von Politik,
ja,
die war mir sehr, sehr lange nicht verborgen oder ich wollte sie nicht sehen. Oder ich konnte sie nicht sehen, ich wollte sie nicht sehen, keine Ahnung, jedenfalls, wo wir vorhin von dem Brexit gesprochen haben, ne, wo ich meinte, okay, es gibt einfach Leute, die sind jetzt irgendwie in dieser Verweigerungs-Doubling-Down-Haltung und man muss denen irgendwie eine Brücke bauen, damit sie ihr Gesicht wahren können. Ja. Das ist zum Beispiel ein Vorschlag, den ich halt vor 2 Jahren oder so niemals hätte formulieren können. Ich muss das vielleicht so ein bisschen biografisch aufarbeiten, aber tatsächlich hat mich 2016, es hat mich wirklich eine gewisse Depression gestürzt damals. Mir ging es wirklich schlecht in dem Sommer so, ne? Ich hatte wirklich eine Depression. Und ich habe wirklich gedacht, jetzt geht die Welt unter oder sowas, ja. Und das war wirklich auch, und ich habe immer so, meine Selbstdiagnose ist immer eigentlich, ich komme in eine Depression, wenn die Welt halt aufhört, Sinn für mich zu machen. Ja? Mhm. Also ich habe halt so ein Modell von der Welt irgendwie, so wie die Welt funktioniert. Und wenn dann plötzlich Dinge passieren, die da halt einfach so partout nicht reinkommen, ja, nicht reinpassen, dann falle ich in eine Depression. Aber es ist immer eine produktive Depression, weil im Endeffekt bedeutet eine Depression bei mir immer, dass sich mein Weltbild umbaut.
Ne, das ist dann eine Depression? Na egal, okay.
Ja. Es ist vielleicht auch nur eine depressive Phase oder so. Vielleicht ist eine ausgewachsene Depression ist es vielleicht nicht, ne? Aber so eine depressive Phase, in der sich dann mein Weltbild umbaut. Und das Interessante war, dass ich dann erst angefangen habe, mich tiefergehend mit psychologischen Grundlagen der Politik zu beschäftigen. Da habe ich dann unter anderem The Righteous Mind von Jonathan Haidt gelesen und dann kam ja diese Tribalismusstudie, wo ich das Ganze dann auch angewandt habe und seitdem habe ich halt angefangen, ein ganz anderes, ein viel psychologischeres und empathischeres Verhältnis zur Politik zu gewinnen und Perspektive auf Politik zu gewinnen. Und deswegen war ich auch überhaupt fähig, dieses Identitätsthema Ost-West irgendwie so wirklich nachvollziehen zu können, ne? Irgendwie so mich versuchen reinzuversetzen. Ich weiß noch, weil wir nicht genau über dieses Thema geredet haben, haben wir auf einen alten Podcast von uns referiert, wo wir halt besprochen haben, wie wir gemeinsam versucht haben, diese Elbe-Flut-Katastrophe abzuwenden.
Ja. Yeah.
Und wir irgendwie über die ganzen Ossis eigentlich immer total hergezogen sind, weil die halt irgendwie, weißt du noch?
Ja.
Genau.
Die die nicht vernünftig chippen konnten.
Genau, die nicht vernünftig chippen können. Und wir waren uns, glaube ich, auch beide einig, als wir das besprochen haben, dass wir halt damals in so einem Mindset waren, dass halt, was, das ist das Mindset, in dem ich ganz, ganz lange war. Ja. Ne? Warum tut ihr die Dinge nicht einfach richtig? Ja. Also, warum tut ihr Dinge falsch, wenn ihr Dinge richtig tun könnt? Ja. Und deswegen macht er auch, im Endeffekt war, ganz ehrlich, dieses, ja, ist mir egal, ob du mir zeigst, dass es, wie es richtig geht, ich mach's trotzdem weiter falsch, ja. Es war halt genau das Gleiche wie Brexit, ja. Also, ne, irgendwie, die Brexit-Leute sagen auch, ja, mag ja sein, dass du mir gezeigt hast, dass es Quatsch ist, was mit dem Brexit, aber ich mache das jetzt trotzdem weiter, weil ich will das jetzt einfach so. Und Leute, und es zuzulassen, zu verstehen, dass Leute in so eine emotionale Situation geraten, ja, und sie nicht dafür nicht zu verurteilen, sondern halt eher zu überlegen, wie man Auswege aus dieser Situation herausfindet, ja, das ist eine Fähigkeit, die ich erst in den letzten 2 Jahren mir angeeignet habe.
Ich find's, was mir in der Hinsicht, also ich glaube, die Fähigkeit des Menschen, sich alles zu, sich jeden schiefsitzenden Furz als pure Weisheit und Logik zu rationalisieren, ist sehr, sehr groß. Und ich glaube, dass Intelligenz nicht unbedingt dazu führt, dass man da einsichtiger ist, sondern dass man noch besser in der Lage ist, sich jeden Furz zu rationalisieren.
Das stimmt, ja.
Und mir ist das an mir selber aufgefallen, wie, als ich noch, wenn ich mit Rauchern diskutiere, ich finde das immer wieder spannend, mit Rauchern zu diskutieren. Ich hatte, das war jetzt auch so eine der ersten Deutschland-Erfahrungen, dass ich halt in irgendeinem Späti stehe. Und im Späti sind so, gibt so, also es gibt jetzt diese Vaping-Dinger, so diese, und die sind jetzt halt klein und sehen sexy aus und sehen aus wie kleine Gadgets und sowas.
E-Zigaretten, sagt man, glaube ich, ne?
Genau, und die sehen, und die hängen da an der Kasse zum, da ist so ein kleines Gummimundstück, wie so ein Mini-Kondom, das machst du dann drüber und dann, hier, probier doch mal direkt an der, also so während du in der Schlange wartest, wirst du quasi, kannst du mal die Dinger ausprobieren. Ach krass. Und da hängen halt, ja, hier 5 Geschmacksrichtungen, und probier doch alle mal durch. Ich weiß nicht, ob man 5 Züge braucht, um abhängig zu werden. Und das Krasse war halt, ich stand da in der Schlange und ich bin ja halt nun so ein kleiner Gadget-Nerd, der jeden Scheißdreck gerne ausprobiert. Und selbst ich hatte kurz diesen Impuls, ach, das würde ich jetzt gerne mal probieren. Bist du irre? Und ich so, und ich finde das halt so wahnsinnig, wenn man, ich meine, im Späti in der Schlange, da stehen gerne auch mal bestimmt betrunkene Leute oder jüngere Leute und da kann mir keiner erzählen, dass da irgendjemand, dass da der Verkäufer drauf achten kann, dass die auch tatsächlich über 16 oder 18 oder wie alt man sein muss und so weiter und so fort. Und das habe ich halt gepostet und dann war ziemlich geschockt von dem Ding und massenhaft Antwort so, wir sind hier in Deutschland, hier ist Freiheit, wir sind hier nicht so Nanny State wie in den USA, geh doch zurück, wenn du das so.
Echt? Ja, krass, okay.
Und viele davon Raucher. Und wie viel, also als ich selber noch geraucht habe, wie ich in der Lage war, mir selber und anderen zurecht zu argumentieren, dass als Raucher bin ich gar nicht abhängig. Ich bin wirklich frei. Ihr Nichtraucher seid die wirklich Abhängigen. Und das ist eine reine chemische Reaktion in meinem Kopf, die ich für mich perfekt rationalisiert habe, dass ich ja das einzige mache, was überhaupt menschlich Sinn macht.
Ja.
Und das ist, ich meine, ich habe, Diana dreht hier regelmäßig durch, weil ich die Angewohnheit habe, mich regelmäßig selber sehr, sehr runterzumachen und ich weiß selber nicht, wie ich da rauskommen soll. Ich weiß, dass es doof ist, aber ich hänge da halt drinne und ich kann es irgendwie rationalisieren, das hilft nicht, das trifft nicht den Kern der Sache. Ich habe keine Ahnung, warum das passiert. Aber das ist, glaube ich, bei so vielen solchen Sachen, das ist bei politischen Prozessen, das ist bei sowas wie so einem Brexit, das ist halt, wie du zu deinem Fußballverein stehst, auch wenn er gerade absteigt. Ich meine, es ist ja auch irgendwo so dieser soziale Druck, der dahinter steht. Das ist, ich glaube, das ist was dieser Brexit und so diese Depression für mich. Ich bin halt irgendwann mal, ich war, als ich groß geworden bin, ich weiß nicht, ob das bei jedem ist, wenn man größer wird. Vielleicht ist das auch diese berühmte mit 35 wird die Welt plötzlich alles schlechter, so dieses von Douglas Adams, so dieses alles, was nach 35 ist.
Es gibt diese Adoleszenzdepression, die ist relativ weit verbreitet, ne?
Also früher hatte ich halt dieses, dass sehr, sehr lange, dass ich glaubte, dass die Welt tendenziell auf einem Weg in die richtige Richtung ist. Und ja, dieser Weg wird irgendwann mal zurückgeworfen, aber wir lernen immer mehr dazu und wir lernen aus unseren Fehlern und wir machen die Welt immer besser und immer besser für alle.
Die Steven Pinker Argumentation sozusagen.
Keine Ahnung. Das war halt meine Weltsicht. Und jetzt so mit dem Brexit habe ich halt dieses eben mehr das Gefühl, vielleicht ist das gar nicht der Fall. Vielleicht ist das der Fall. Vielleicht müssen wir einfach Gesellschaftsform finden, in denen wir es besser organisieren müssen. Vielleicht ist jetzt dieser ganze Backlash gegen diese Institutionen, die wir zurzeit erleben, vielleicht ist das was auf Dauer Gutes, weil diese Institutionen definitiv irgendwo festgefahren sind und vielleicht werden sie dadurch gezwungen, sich zu öffnen und sich selber neu zu erfinden und zu verbessern. Das könnte das sein. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass die Leute, wir sind halt Affen und das ist ein Wunder, dass wir mehr in der Lage sind, als eine Banane zu erkennen und zu vögeln und zu schlafen. Vielleicht ist unser Wissen begrenzt. Vielleicht gibt es Sachen, die wir einfach nicht mehr erkennen können, egal wie was für tolle Geräte wir haben. Vielleicht ist es einfach so, dass auch wenn wir die Erkenntnis haben, wir einfach nicht in der Lage dazu sind, sie allen zu vermitteln. Und das führt dann halt dazu, dass vielleicht die EU das beste derzeit mögliche Konstrukt ist. Aber solange wir nicht in der Lage sind, einer Mehrheit der Bevölkerung dieses Wissen oder diese Annahme zu vermitteln, wird das halt scheitern. Und vielleicht ist es einfach so. Vielleicht ist die Welt, vielleicht gibt es nur einen Status quo, auf dem wir es halten können.
Also mehrere Dinge. Erstens, ich habe auf dem Kongress das allererste Mal mit einem Vaporizer gekifft und das war ziemlich geil. Zweitens, ich glaube, du hast total recht, was diese den Einsatz von Intelligenz angeht.
Ja.
Es gab da verschiedene Studien, die ich zitieren könnte. Eine, die ich ziemlich gut fand, war folgende. Sie haben so eine Matrix, so eine Tabelle gehabt, ne? Irgendwie, wo halt verschiedene Zahlen abgetragen worden sind. Und zwar von Leuten, die ihr Verhalten geändert haben, aufgrund von Erfahrung oder nicht.
Ja.
Und der einen Gruppe, die sie das gegeben haben, haben sie gesagt, es geht dort um eine Hautcreme, die halt gegen Ausschlag hilft. Ja? Und dann haben sie halt sozusagen die Zahlen repräsentierten, ob diese Hautcreme jetzt hilft gegen den Hautausschlag oder ob sie den schlimmer macht. Ja, und das konnte man sozusagen, diese Tabellen konnte man dann entsprechend lesen, so sozusagen Leute nach dem Test, nach der Anwendung, vor der Anwendung und so weiter und so fort. Und dann gab es zwei Varianten davon. Die eine sagte halt ganz klar, dass der Hautausschlag schlimmer wird nach der Anwendung der Creme und die andere sagte, dass der halt weniger wird nach der Hautausschlagcreme. Also relativ einfache Zahlen, die man halt einfach so interpretieren konnte.
Mhm.
Und sie hatten halt dass dieser Gruppe so zwei Gruppen gegeben, ne? Der einen sozusagen die eine Variante, die andere Variante, und sie hatten halt vorher gemessen, wie gut die Leute im Zahlenverständnis sind, ne? Also sie haben so allgemeine Zahlenverständnistests gemacht und dann halt sie so geratet, wie gut sie Zahlen verstehen können. Und sie haben gleichzeitig auch noch abgefragt, welche politische Überzeugung sie haben.
Mhm.
Und jetzt stellt sich raus, dass tatsächlich die Leute, die mit hohem Zahlenverständnis ausgegeben sind, die haben halt diese Grafiken richtig jeweils eingeordnet. Die haben gesagt, okay, also diese Creme, die scheint anscheinend irgendwie alles schlimmer zu machen. Okay, diese Creme scheint anscheinend es jetzt besser zu machen, und jeweils in diesen jeweiligen Gruppen. Jetzt haben sie das ganze Ding nochmal wiederholt. Und zwar haben sie aber anstatt Hautcreme und Ausschlag, ja, haben sie halt Waffenkontrollgesetze und Kriminalität genommen. Und haben halt sozusagen wieder diese beiden Varianten reingenommen. Und dann plötzlich, was vielleicht erstmal gar nicht so überraschend ist, ja, war plötzlich die Zahlenkompetenz, die sie ja gemessen hatten, plötzlich überhaupt nicht mehr ausschlaggebend, ob die Leute die die Tabellen richtig interpretiert haben, sondern tatsächlich die politische Überzeugung. Also wenn du Republikaner warst, dann hast du halt immer, egal was die Zahlen sagen, hast du immer gesagt, so nee, die Waffengesetze haben ganz offensichtlich nicht geholfen. Ja?
Nicht geschadet.
Genau.
Achso,
die haben nicht geholfen, die Kriminalität zu sichern, zu senken und so weiter. Das ist je, also je nachdem, ne, wie man da politisch drauf eingestellt war. Das Interessante war aber tatsächlich, dass die Leute mit hoher Zahlenkompetenz noch viel stärker diesen Bias hatten, diesen politischen Bias. Und in anderen Studien kann man das dann auch sehr gut nachvollziehen. Das heißt also, die Kompetenz, die intellektuelle Kompetenz wird tatsächlich in erster Linie dafür eingesetzt, zu rechtfertigen, was du eh schon glaubst.
Ja.
Zumindest bei solchen Themen, die ja halt, genau, das muss man, glaube ich, unterscheiden. Also wenn es halt eben ein Thema ist, das halt eine Identität triggert, ja, dann nutzt du deine Kompetenzen nur dafür, deine eigene Position zu rechtfertigen. Und wenn du halt ein Thema hast, das dir eigentlich egal ist, also wo du keine politische Identität triggert, da kannst du dann tatsächlich sozusagen dein rationales Verständnis einsetzen, um zur richtigeren Lösung zu gerade gelangen. Deswegen würde ich dir da auch total zustimmen. Das ist genau das, was die Forschung auch zeigt. Und das ist halt etwas, was mich einerseits total desillusioniert hat, also diese Erkenntnis, ne, was mich komplett desillusioniert hat, was Politik angeht, weil ich habe immer gedacht irgendwie, bei Politik geht es um das Aushandeln von Interessen.
Ja.
So, ne? Und deswegen war halt.
Ist ja vielleicht auch irgendwo. Meine, aber halt auf einer anderen Ebene, als du glaubst.
Ja, das ist dann immer diese verschwörungstheoretische Ebene, die
nee, auch nee, wiederum. Nee, Verschwörungstheorie meine ich gar nicht.
Nee.
Ich meine einfach, Aushandeln von Interessen in dem Sinne, dass es halt irgendwie, also dass die Interessen halt, also dass es halt nicht darum geht. Ja, egal, erzähl erstmal weiter, sorry.
Also ich hatte immer diese Idee, dass es halt irgendwie in Politik Aushandlung von Interessen gibt. Und natürlich war eigentlich schon immer klar, dass das halt nie klar so der Fall sein könnte. Ja, weil ich meine, warum sollten so viele, sag ich mal, Arme und Prekariat, so, warum sollten die so viel CDU wählen? Das macht ja keinen Sinn. Ne? Mhm. Sie haben ja immer schon gegen ihre Interessen gearbeitet. Und die linke Interpretation dafür war ja immer, ja, das ist halt einfach das falsche Bewusstsein. Ne? Also sie haben halt sozusagen, sie haben halt die Zusammenhänge nicht wirklich durchschaut, weil sie, das ist dann so die Frankfurter Schule-Erklärung, weil sie von den Massenmedien halt eingelullt werden und dann halt irgendwie sozusagen nicht mehr wissen, was sie eigentlich wollen und was eigentlich ihre Vorteile und Vorteile und so weiter und so fort. Das war dann so ein bisschen so diese linke Interpretation, die ich dann auch so ein bisschen geschluckt hatte. Aber das halt, dass einfach, dass Demokratie völlig anders funktioniert, sondern so allein anhand von Freund-Feind-Schema. Also im Endeffekt sagt es ja, dass eigentlich Carl Schmitt eigentlich recht hat, ne? Also der halt immer Politik als den Kampf von Freund und Feind definiert hat. Und ich meine, wahrscheinlich ist es auch ein Mix aus beidem, ne? Also es ist nie 100% irgendwie alles nur tribalistisch, ja, irgendwie alles, aber es ist halt auch auf gar keinen Fall ist das halt irgendwie ein rationales Interessenspoker, sondern es ist halt, es ist halt wahrscheinlich ein Mix aus beidem so und mal geht es mehr um Identität und mal geht es mehr um Interessen, aber im Endeffekt, geht es nie nicht um Identität und es geht nie nicht um Interessen so.
Ja. Das finde ich jetzt auch gerade bei dieser ganzen, ich meine, das ist auch das Spannende an Brexit, eben diese, ja, wie stark diese Identität, dieses Netz, wie stark da diese, wo ich ja auch so ich glaube, du tendenziell auch, wo ich lange Zeit lang meines Lebens den Nationalstaat für ein totales Auslaufmodell hielt und glaubte, dass das ja Das ist nur etwas, was wir überwinden müssen, einfach ein Entwicklungsschritt. Und was ich inzwischen nicht mehr glaube, was ich inzwischen, also ich sage nicht, dass ich das zwangsläufig gut finde oder gar nicht, aber es ist einfach, ich glaube, das ist eine, ich glaube, es gibt andere Formen von Organisation als nur Weltregierung, was ja im Endeffekt sozusagen die Alternative ist. Und so, und dieses, wir müssen den Nationalstaat überwinden, ist ja auch, was soll denn stattdessen kommen? Ein größerer Nationalstaat oder ein größeres Identitätsgebilde, Weltregierung?
Genau, also wenn du halt, wenn du die Welt aus so einer rationalen Perspektive betrachtest, wo es sozusagen nur um, sag ich mal, rationale Interessen geht, die du dann am besten noch in so einem utilitaristischen, sozusagen das größte Glück der meisten, ja, irgendwie ja. Versuchst zu verrationalisieren, dann macht so eine Weltregierung total Sinn. Ne? Also warum solltest du überhaupt unterschiedliche, also warum hast du so ein arbiträres Ding wie eine Grenze? Ja, warum warum willst du sowas wie Zölle erheben? Warum willst du Leuten Grenzen setzen in der Bewegungsfreiheit? Warum willst du nicht alles sozusagen in einer Weltgesellschaft auflösen? Im Endeffekt, rein interessensmäßig ist es, glaube ich, total rational zu sagen, okay, wir lösen uns alle auf.
Ist es rational oder ist es idealistisch?
Vielleicht beides, also rational und idealistisch. Es ist ja interessanterweise halt Kant, der erste war, der diese Idee geäußert hat, ne? Also diese Weltgesellschaft. Und er hat ja aus so einem extrem rationalen Perspektive heraus immer verargumentiert. Genau, und dass Identität aber, also die Tatsache, dass Identität immer auch auf Abgrenzung beruht. Es gibt keine, ich glaube, das kann man nicht anders sagen, als dass Identität immer sich abgrenzen muss. Identität ist immer auch in erster Linie vielleicht sogar, was du nicht bist. Und deswegen muss es immer Container dafür geben. Ne? Und das kann man darüber streiten, ob der Nationalstaat das richtige oder der einzig sinnvolle Container dafür ist. Ja.
Ja.
Also zum Beispiel Ulrike Gouraud, die ich finde in diesem Hinsicht schon wieder das zweite Mal zitiere, aber die hat ja schon seit langem immer diese Vision des Europa der Region. Ne? Sie sagt halt, wir müssen das Europa der Nationalstaaten müssen wir überwinden und sozusagen die einerseits sozusagen die Überstruktur, die EU selber halt stärken, von der politischen Legitimation her und gleichzeitig den Nationalstaat überwinden, indem wir halt die Region als sozusagen die atomistischen Bestandteile der EU halt stark machen. Und das finde ich, das wäre zum Beispiel so ein Ausweg zu sagen, ne, okay, wir fühlen uns alle als Europäer und aber gleichzeitig eben dann irgendwie als Berliner.
Ja.
Und als Saarländer oder als
Basken.
Oder als Basken oder als Schotten und die Identitäten sozusagen, die so ein bisschen vielleicht auch so sozusagen natürlicher von der Hand gehen, ne? Also ich glaube, es gab ja von diesem einen Autor, dessen Namen ich ständig
immer vermisse. Aber für uns natürlich auf Banane gehen. Ich weiß nicht, ob das für einen Franzosen, ich glaube für einen
Genau, Franzosen sind vielleicht ein bisschen ein Spezialfall, weil die halt schon so eine, sag ich mal, so eine sehr alte, also die älteste Nation der Welt wahrscheinlich sind, ne? Die halt schon immer so konstituiert war, ja, mit diesem extremen Fokus auf Paris als Hauptstadt. Vielleicht noch ein Spezialfall, aber es ist wirklich ein Spezialfall in dem Fall. Also zum Beispiel, wenn du zum Beispiel in Spanien, ja, da gibt es halt die wenigsten Leute, die sich als Spanier irgendwie identifizieren. So, es geht über Katalonien hinaus. Das ist wirklich, auch die anderen Regionen sind halt, als Spanien ist halt auch so ein ziemlich zusammengewürfeltes Etwas. So, ne? Und es gibt es gibt diesen Begriff der Imagined Communities, ne? Also das war ich vergesse mal seinen Namen, aber auf jeden Fall ein Buch, dessen Namen es auch trägt, Imagine Communities und ich glaube Benjamin heißt er irgendwie, irgendwas mit Benjamin. Jedenfalls hatte er diese Imagine Communities definiert als Communities, die halt sozusagen nur in der Imagination existieren. Also wie Nationalstaaten. Ne? Nationalstaat ist eine Imagined Communities, du begegnest dich ja nicht. Also mit 99% aller Deutschen wirst du nie treffen.
Ja.
aber du, aber trotzdem imaginierst du dich mit ihnen in einer Gemeinschaft, die da halt der Nationalstaat ist. Ne? Und er hat darüber geschrieben, interessanterweise auch als so unter Medien, im medialen Kontext, dass halt tatsächlich sozusagen die Massenmedien überhaupt erst diese Möglichkeit erschaffen haben, sich als eine imaginierten Gemeinschaft zu definieren. Ne? Also zum Beispiel, wenn du zum Beispiel das vergleichst mit Berlin, ne? Okay, auch Berlin wirst du die meisten Leute nie treffen, aber im Endeffekt kannst du dich über gemeinsame Erfahrungen komplett definieren. Ne? Du benutzt dieselbe Infrastruktur. Wahrscheinlich bist du an 80% der Orte gewesen, an denen 80% aller anderen Berliner auch schon mal gewesen sind. Ja? Also mal so als These so Pi mal Daumen in den Raum geworfen. Aber auf jeden Fall. Ihr habt ein gemeinsames Erfahrungsumfeld. Wenn ihr keine direkte Interaktion habt, ja, keine Ahnung.
Wir sind alle schon mal angepöbelt worden, weil wir die Sachen nicht aus dem Körbchen genommen haben.
Genau, genau. Und keine Ahnung. Und selbst du hast dich schon mal auf den von einem anderen Arsch vorgewärmten Sitz in der S-Bahn gesetzt und so. Ja, also es ist auch schon eine menschliche Interaktion.
Okay.
Das Gesicht, die Gesichtsausdruck, das
man jetzt einfangen kann. Kann mich nie wieder in der S-Bahn hinsetzen.
Also das ist halt zum Beispiel auch, so eine Stadt ist keine Imagined Community im Endeffekt, ne? Weil es halt schon irgendwie sozusagen so ein...
Auf so einer Ebene schon.
In gewisser Hinsicht schon, aber es gibt halt schon einen ziemlich relativ direkten Interaktionszusammenhang zu der Leute miteinander, ne? Alleine, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, nur die Infrastruktur nutzen kannst, weil halt in der gleichen Stadt, die du wohnst, sozusagen Leute konkret dafür arbeiten, dass diese Infrastruktur am Laufen gehalten wird und so weiter und so fort. Es gibt halt einen, wenn auch vermittelten, aber schon relativ direkten Zusammenhang zwischen den Leuten. Aber du hast zum Beispiel jetzt vergleichsweise wirklich gar nichts mit irgendjemand aus Bayern zu tun, außer, dass er uns hier in Berlin finanziert.
Ja, nee, das genau das.
Ich glaub, für Länderfinanzausgleich. Außerdem, Länderfinanzausgleich haben wir praktisch nichts mit diesen Bayern zu tun.
Also, außer ihr Geld. Nee, aber das glaube ich tatsächlich nicht. Also, ich glaube, dass das verwischt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es so eine deutsche Identität gibt, gerade jetzt, wo ich mal von außen reinkomme. Und die ist stärker als ich glaube, als ich das vorher vermutet hätte.
Das wollte ich so gar nicht sagen, dass es keine deutsche Identität gibt. Also eine Identität ist ja immer konstruiert. Ne? Also,
naja, aber die sich auch eben aus der guten Autobahn zusammensetzt und sowas. Also auch aus eben vielleicht aus einer anderen Infrastruktur, also weil du eben gerade so die S-Bahn als Beispiel gebracht hast. Aber so Deutschland als der deutsche Staat stellt schon ein Framework zur Verfügung, was uns selbst mit den Bayern verbindet.
Okay. Die Autobahn geht bis nach Bayern.
Und die ICE-Strecke auch. Jetzt gibt es eine ICE-Strecke nach München.
Ich weiß, ja. So, eine Schnellstrecke, ja.
Und aber auch darüber hinaus, auch das Internet ist überall in Deutschland genauso scheiße. Und
stimmt, das verbindet.
Der Mangel an Verbindung verbindet.
Das ist wirklich so vielleicht auch so unser Brexit. Ist der Internet in der Breitbandausbau.
Machen wir einfach nicht mit.
Ja, genau, ich glaube so, in Deutschland ist es halt nicht so, dass diese großen Projekte des Ausstiegs so groß sind, sondern weil halt einfach so viele Projekte des niemals Eingestiegenseins, so BER, Breitbandausbau und so weiter. Bei uns sind die liegen bliebenen Projekte, die uns so gemeinsam vereinen, in so einem Deadlock. Ja.
Das ist, ja nicht nur, das, ich finde es, also zum einen die, ich dachte ja schon, dass ich vorher schon viele Cookie-Warnungen gesehen habe, bevor ich hier nach Deutschland gekommen bin, aber Holla die Waldfee. Also die ersten 3 Tage war ich im Wesentlichen damit beschäftigt, Cookie-Warnungen wegzuklicken.
Machst du noch was anderes? Ich hab da jetzt, das ist jetzt so irgendwie, ich dachte, das wäre unser aller Lebensinhalt.
Ich hab, wie oft mir Datenschutz schon als Ausrede präsentiert worden ist, weil irgendwas nicht funktioniert.
Ja.
Also ich hab mir, als wir hier gelandet sind, habe ich mir ein neues Amazon Prime gekauft und ich habe halt, man kann das mit anderen Familienmitgliedern gemeinsam nutzen und darum halt, wollte ich halt Diana einladen und dann habe ich das nachgeguckt, hey, gibt es die Option nicht, jemanden einzuladen? Das ist einfach, die ist nicht da. Sie sollte hier sein, auf der amerikanischen Seite. Und dann habe ich da irgendwie beim Support angerufen und so, ja, das geht nicht wegen Datenschutz. Das müssen wir am Desktop machen. Nee, das ist kein Datenschutz, das ist ein Bug. Nee, das ist Datenschutz. So Datenschutz ist hier so die Universalausrede, das finde ich.
Apropos Datenschutz, ich muss nochmal
aufs Klo. Kannst nicht sagen, was du machen musst. Und ja, also es, und ich glaube, dass es was ein Teil der deutschen Identität ist, ist, irgendwie so eine, also wie gesagt, diese Reaktion auf diesen Poster mit den mit diesen Vaping-Dingern, wo wirklich Leute so, ja, das ist, gewöhn dich dran, das ist ja halt so und das ist auch gut so, dass das nicht so ist wie in diesem Nanny State USA, aber auch als ich, ja, okay, das war jetzt kein, also es war in All Caps geschrieben, dieser Tweet halt über, dass die Ampeln hier keine Counter haben, wo dann aber auch so, ja, wir wissen noch, wie man unser Hirn einsetzt hier. Das hat nicht mal was mit dem, so ein gekränktes Ego gegenüber dem vermuteten amerikanisch sein oder so, ich ist schwer auszudrücken, ist, habe ich das Gefühl, ist da, ich weiß es nicht, also es ist so, schwer zu sagen und es ist halt, ich, also für mich ist das jetzt halt, ich komme jetzt gerade zurück und sind halt Sachen natürlich besser als in den USA, muss man ja auch den Deutschen mal sagen. Viele Sachen sind hier deutlich besser als in den USA.
Zum Beispiel ich. Mich gibt es nicht in den USA.
Aber als es dich in den USA gab, war das schon okay.
Ja, das hat die USA ganz schön aufgewertet.
Bestimmt, das war's. Aber sind hier einige Sachen, sind in diesem Land dramatisch besser als in den USA. Aber es gibt eben auch viele Sachen, die sind schlechter. Und es ist erstaunlich, wie die Leute reagieren, wenn man sie darauf hinweist. Das ist oder wenn man es erwähnt. Also das heißt ja nicht mal darauf hinweisen, dass es einfach in den Raum reinbrüllt und dann wie viele Leute sich davon angegriffen fühlen.
Ja, das ist wieder, es triggert halt wieder Identitäten.
Ja, ganz merkwürdig. Und halt.
Das ist ganz interessant. Ich habe jetzt gerade ein Seminar gemacht in der Uni Köln mal wieder über, aber diesmal über digitalen Tribalismus. Das war so, hatte ich ja diese eine Studie gemacht und da habe ich jetzt mal einfach ein Seminar drüber gemacht. Dann haben wir allgemein über Identitäten geredet und dann gab es ein Buch über eine amerikanische Soziologin, Politologin, glaube ich, diesen Tribalismus-Ansatz genommen hat, um einerseits die amerikanische Gesellschaft zu analysieren, was relativ offensichtlich ist. Darüber reden ja viele Leute in den USA halt über diese Tribalisierung der Politik. Aber dann gleichzeitig das auch als Frame nochmal genommen hat, um die amerikanische Außenpolitik nochmal ein bisschen und deren Scheitern zu beschreiben. Und dann hatte aber tatsächlich die vortragende Referentin, die Studierende, hatte dann halt irgendwie gesagt, so ja, also sie hätte das Buch ja gelesen, aber sie fand das halt irgendwie so alles so ein bisschen komisch, weil es halt so aus der amerikanischen Perspektive so ist. Und die Amerikaner sind ja halt einfach so oberflächlich. Das fand ich halt so wunderbar. Irgendwie so einen wunderbaren Proof.
In welchem Zusammenhang war das?
Tribalismus-Seminar halt. Ne? Also wirklich dann so, ja, also die Amerikaner sind ja alle oberflächlich. Und das fand ich irgendwie so, okay. Ich habe das dann auch thematisiert. Es hat mir im Nachhinein leid getan, weil ich glaube, sie hat sich dadurch dann ganz angegriffen gefühlt, weil ich das dann nochmal so als halt nochmal so nochmal auch thematisiert habe, dass das ja irgendwie lustig ist, dass sie ja jetzt irgendwie so diese Pauschalaussagen über andere Leute, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel für Tribalismus. Das ist ja
eine oberflächliche Aussage über eine.
Genau. Das ist halt ein gutes Beispiel für Tribalismus ist. Ja. Wobei ich halt auch mir eigentlich Mühe gegeben habe, jetzt nicht Tribalismus an sich als total etwas Böses und Schlechtes ja. und so etwas darzustellen, sondern nur als etwas Natürliches, dem wir alle verfallen. Ja.
ja.
Auch unbewusst. Und, aber das war so eine interessante Begebenheit. Ja.
Ah.
Identitäten triggern, das ist echt so eine Sache bei menschlichen Interaktionen grundsätzlich, ne? Ich lese gerade übrigens, genau, also ich lese gerade ganz viele Sachen über den Neoliberalismus. Und da geht es halt, also ich lese halt unterschiedliche Sachen, die unterschiedliche Ansätze dafür haben, das zu beschreiben, was da eigentlich abgeht, ne? Ich glaube, man kann erstmal festhalten, dass der Neoliberalismus als, dass man sozusagen zwei Dinge unterscheiden muss. Einerseits sozusagen so die ganz klare wirtschaftspolitische Policy vom Neoliberalismus, ne, irgendwie das Übliche, irgendwie Steuersenkung, Sozialstaatsabbau, Privatisierung, Austerität, Freihandel und so weiter und so fort. Also diese ganzen, sag ich mal, Policy Points, die damit verbunden werden. Wobei man da auch wieder darum streiten kann, was jetzt sozusagen so die wirkliche reine Lehre ist, ob es überhaupt eine reine Lehre von Neoliberalismus gibt. Es gibt, also Neoliberalismus ist ja eigentlich auch ein Begriff, der hauptsächlich von Gegnern des Neoliberalismus geprägt worden ist, also sozusagen als so eine Art Feindbild. Und es gibt übrigens einen sehr, sehr guten Twitter-Account, den ich folge auf Twitter, der heißt Neoliberalismus, wo das O halt eine Null ist, ne? Und die definieren sich selber als neoliberal und versuchen sozusagen immer so den Neoliberalismus zu verteidigen gegenüber seinen Feinden. Die hätten da was Schönes gesagt, so neoliberal is everything that you don't like. Und das trifft es ganz gut, dass jedenfalls so bei der Linken häufig irgendwie ja, ja. alles subsumiert wird, was wir irgendwie doof finden, ist einfach irgendwie als neoliberal, ja. Und ist einfach so als Label. Also es ist halt schon echt ein politischer Kampfbegriff, so auf der einen Seite.
Auf jeden Fall.
Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich durchaus so eine neoliberale Denke, das würde ich schon sagen. Es ist, Neoliberalismus ist ein the thing, ja. Und diese Denke hat sich natürlich auch in der Zeit des Neoliberalismus auch gewandelt. Also ich glaube, da sind sich alle einig, dass der Neoliberalismus in seiner puren Form eingeführt worden sind so unter Ende 70er, Anfang 80er Thatcher und Reagan, ne? Irgendwie so als die wesentlichen politischen Protagonisten. Aber dann gibt es halt noch einen ganz, ganz wesentlichen anderen Aspekt, finde ich, von Neoliberalismus, und zwar, dass es halt so eine ganz spezifische Art der Konstruktion des Selbst.
Mhm.
Also so eine Form von internalisierter Idee von, wie ein Mensch ist und wie ein Mensch zu sein hat. Ein bestimmtes Wertmuster und eine moralische Kategorie auch, wie man das werten soll. Und das ist der eigentlich spannende Teil des Neoliberalismus. Und und darüber lese ich halt mehrere Bücher. Es gibt einerseits von Wendy Brown ein sehr gutes Buch, das nennt sich Undoing Demos. Und da geht es halt so eine sehr Fundamentalkritik des Neoliberalismus, dass es sozusagen den Bereich des Politischen durch eine Form der Marktlogik halt das Politische komplett aus der Welt drängt im Endeffekt. Ja, das ist sozusagen der Neoliberalismus verstanden als die Ersetzung von politischen Prozessen durch Marktprozesse. Und dann gibt es Neoliberal Demons von, den Autor habe ich gerade nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall, der halt beschreibt, der versucht halt Neoliberalismus als eine theologische, als eine theologische Konfiguration zu fassen, also als eine politische Theologie, genau, so nennt er das. Also er nennt es eine politische Theologie, das ist ein Begriff auch von Carl Schmitt, der halt irgendwie gesagt hat, dass der Staat grundsätzlich sozusagen so eine, sozusagen geformt ist nach einer politischen Theologie. Ne? Also der ursprüngliche Staat, wie er halt im Endeffekt ja durch in Frankreich entstanden ist unter Ludwig XIV. Mit dieser, sag ich mal, absoluten Monarchie, die halt alles kontrolliert und eine Souveränität ausbildet, bildet im Endeffekt nichts anderes nach als sozusagen Gott, ja, also sozusagen das ist das Gottesbild, ja, ja. Der Gott, der halt sozusagen über die Welt herrscht. Und so wurde sozusagen auch die der Staat konzipiert als sozusagen der Sonnenkönig, der über das gesamte Land souverän herrscht. Und auch die und interessanterweise kann man dann halt dahin gehen und sagen, dass halt die Theodizee-Frage, die ja immer war irgendwie, wie kann Gott gleichzeitig allmächtig und gut sein, wenn halt doch so viel Unrecht in der Welt passiert, ne? Das ist die Theodizee-Frage. Kann man halt sozusagen übersetzen ins Politische als eine Legitimationsfrage. Also wie kann es sein, dass halt ein Herrscher gut und mächtig ist, ja, und gleichzeitig Schlechtes in diesem Land passiert, sozusagen als Legitimationsfrage für diese Herrschaft. Mhm. Und so kann man halt sozusagen dieses ganze theologische Modell, das wir eigentlich sozusagen kennen seit dem Christentum, irgendwie anwenden auf die ganzen Staatsgebiete. Das war so diese Idee von Carl Schmitt. Und der Autor jetzt von dem Buch, von dem ich jetzt rede, der nimmt diese Theologie und erweitert die und sagt halt, okay, welches welche moralische Kategorien werden hier im Neoliberalismus angewandt, um halt sozusagen Herrschaft zu rechtfertigen? Und findet da ganz viele interessante Analogien, also beispielsweise die Dämonisierung des Volkes. Also du bist halt im Endeffekt, sind wir alle sozusagen schon in der Schuld, wir sind alle sozusagen Erbsünde geschädigt und wir müssen uns durch eigene Leistung, sozusagen durch unser eigenes Arbeiten an unserem Seelenheil, und das ist dann sozusagen im Kapitalismus natürlich irgendwie sich durchsetzen, vorankommen, Geld verdienen, müssen wir sozusagen unsere eigene für unser eigenen für ein, unser eigenes Seelenheil sozusagen mehr oder weniger arbeiten, und die Dämonen sind halt diejenigen, die sich dieser Arbeit verweigern. Ja, das ist halt sozusagen in der christlichen Theologie ist das ja Luzifer. Luzifer war ja eigentlich ein Engel im Reich Gottes, der halt sozusagen abgefallen ist von Gott und sich sozusagen abgewendet hat und nicht an seinem Seelenheil gearbeitet hat, und damit war er halt sozusagen so einer von den Dämonen. Und in dem neoliberalen Diskurs sind es halt solche Leute wie Sozialstaatsabhängige, ja, also so, es gab in den, sag ich mal, im Diskurs der US-Amerikaner in den 80er Jahren gab es immer so diese schwarze, alleinerziehende Sozialhilfe-Mom, ja, die halt irgendwie sozusagen dämonisiert wurde in dem Diskurs, so als die bringt unser gutes amerikanisches System ins Wanken, weil sie halt sozusagen auf Sozialhilfe angewiesen ist, und deswegen müssen wir jetzt hier irgendwie ganz dringend Reformen machen.
Okay.
Und im Endeffekt ist sozusagen diese Dämonisierung sozusagen eine ganz, ganz wesentliche moralische Grundlage des Neoliberalismus als politische Theologie. Fand ich eine interessante These auf jeden Fall. Das, okay. Also was auf jeden Fall, glaube ich,
klar ist. Ich weiß nicht, ob ich das halt noch so schnell genug denken kann, aber ja.
Auf jeden Fall, was halt auf jeden Fall klar ist, dass der Neoliberalismus auf jeden Fall ein moralisches System ist, ja. Das ist halt sozusagen eine bestimmte Moral vorschreibt, die halt auf so eine Selbstverantwortung basiert. Und wenn du es halt nicht schaffst in diesem System, dann bist du halt selber schuld. Ja, there's no one else to blame. Ja, irgendwie du hast es in der Hand, du kannst alles werden, das ist immer die positive Botschaft, so ey, lass dich nicht einschränken, lass dich nicht einschränken, du hast alle Möglichkeiten, du kannst alles werden, was du willst, du bist der Held deiner eigenen Geschichte, ja, das ist so die positive Erzählung, die in der Kehrseite halt immer hat, also wenn du es nicht geschafft hast, dann bist du aber auch komplett selber schuld, dann kannst du auch niemand anderes dafür belangen, so. Genau, und dann lese ich noch ein Buch.
Was eine ganz praktische Sichtweise ist für die, denen es gut geht.
Ja, genau.
Weil
genau.
Sie sind automatisch die Geilen, weil mir geht's ja gut. Und jedem, dem es nicht gut geht, braucht man auch kein schlechtes Gewissen zu haben, weil es ja deine eigene Schuld.
Genau, also psychologisch oder statistisch kann man ganz gut immer so über den Survivor-Bias das immer ganz gut erklären. Mit dem Survivor-Bias kann man das immer ganz gut erklären.
Ja, das ist natürlich sowieso klar.
Ja, genau. Und dann lese ich noch Will Storr, der halt einen ganz anderen Ansatz hat, hat das Buch Selfie geschrieben, also wie ne, das Foto irgendwie und der macht aber eine richtig breite kulturanthropologische, psychologische walzt er durch über das Selbst und die Entwicklung des Selbst. Und das Interessante ist daran, dass er einerseits die neuesten psychologischen Erkenntnisse darin verarbeitet, über das Selbst und wie das Selbst funktioniert, psychologisch gesehen. Und gleichzeitig aber halt das Ganze nicht biologisiert, sondern gleichzeitig auch mal sagt, dass halt wie das Selbst dann, also er kann nur diese basalen Prozesse des Selbst beschreiben, aber wie sich das Selbst jetzt so nun wirklich selbst bewertet, ja, dass das halt ganz, ganz stark an der Kultur liegt. Und dass diese und dann erzählt er halt auch sozusagen die ganze Kulturgeschichte des Selbst. Also von den alten Griechen, wie die halt sozusagen das Selbst konstruiert haben, als so auch schon ein extrem kompetitives und in einem Wettstreit, um immer ständig besser zu werden, irgendwie. Also im Endeffekt waren schon die alten Griechen, waren neoliberal, ja. und dann halt über das christliche Selbst, das halt sozusagen immer schon verschuldet ist durch diese Erbsünde aber gleichzeitig halt schon darauf trainiert ist, sozusagen für sein eigenes Seelenheil im Endeffekt sozusagen aus einem egoistischen Motiv heraus an sich zu arbeiten. Dann über das sozusagen New Age Self, das dann so in der 60er, 70er Jahren dann so über die Hippie und neue Achtsamkeitskultur sozusagen entstanden ist, wo es halt so eine Art von plötzlich so ein Imperativ von Authentizität gab, also dass du selbst sein musst, ja, dass du halt sozusagen diese ganzen kulturellen und sozialen Grenzen, die dich irgendwie in deinem Selbst einengen, ja, die musst du halt sprengen, indem du sozusagen dein wirkliches, echtes Selbst sozusagen zum Vorschein bringst und dich entfalten kannst. Das war so in den 60er, 70er Jahren so das Ding. Und warum das Quatsch ist, erzählt er dann auch mal ganz gut dabei. Und dann, bis hin zu dem neoliberalen Selbst, da bin ich jetzt gerade erst bei diesem Kapitel. Aber auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, dass der nochmal so ganz andere Genealogie reinbringt. Genau. Das sind so ein paar Literaturtipps für Leute, die sich für Neoliberalismus interessieren. Natürlich auch ganz wichtig, The Birth of Biopolitics von Michel Foucault, der sehr, sehr früh schon in den, ich glaube, Ende 50er, Anfang 60er schon die neoliberale Theorie sich vorgenommen hat in einer seiner Vorlesungen und die halt sehr, 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 sehr detailliert und man kann auch sagen, sehr, sehr prophetisch auseinandergesetzt hat. Man muss sich ja sagen, dass halt damals das noch nicht Policy war, sondern, also nochmal vielleicht zur Geschichte der neoliberalen Theorie, Wirtschaftstheorie, die stammt im Endeffekt aus zwei wesentlichen Strömungen. Das eine ist sozusagen die Wiener Schule und das andere ist sozusagen oder die Österreichische Schule und das andere ist so die Freiburger Schule. Also so Ökonomen, die sozusagen so Grundsätze für sag ich mal Wirtschaftspolitik formuliert haben in einer Zeit, als halt gerade der Nationalsozialismus groß war. Die haben sich dann in den 40er Jahren, ich glaube, das war noch während des Krieges, haben sie sich getroffen in der Schweiz, auf Montpellier, die sogenannte Montpellier Society ist damals entstanden, wo halt solche Leute wie eben Friedrich Hayek und Ludwig von Mises und viele andere, Röpke und so weiter und so fort aus der Freiburger Schule, aber auch solche Leute wie Karl Popper, also so Philosophen wie Karl Popper und so, die haben sich dort getroffen, um darüber zu reden, also ganz konkret auch gegen den Faschismus sich Strategien zu überlegen. Und eine der Dinge, in denen sie sich einig waren, dass halt der Faschismus, aber auch eben der Sowjetsozialismus sich in, oder wie sie es damals nannten, auch die totalitären Regime sich in einem ähnlich sind, und zwar, dass sie sozusagen so eine uneingeschränkte Staatsgewalt sozusagen zur Grundlage haben, ne? Die halt und sozusagen das sozusagen als das eigentliche Kernproblem identifiziert haben, also dass der Staat zu viel Macht hat. Und was sie halt sozusagen dort dann, was daraus entstanden ist, sind halt Theorien zur Eingrenzung des Staates. Im Endeffekt ist das, was aus der Freiburger Schule dann entstanden ist, mehr oder weniger ziemlich genau das, woran dann auch dann die Bundesrepublik mit der sozialen Marktwirtschaft gelandet ist, so eine Form von der Staat gibt den Rahmen vor, in dem der Markt agiert, ja, aber halt reguliert diesen Rahmen doch sehr streng. Und die österreichische Schule war sehr, sehr viel libertärer, die halt eben sagte, nein, es muss nicht nur sozusagen der Rahmen geschaffen werden, sondern eigentlich ist der Staat nur dafür da, diesen Rahmen zu schaffen, für den Markt zu existieren. Und das war dann halt so Ludwig von Mises und Friedrich von Hayek, und Hayek ist dann ja auch irgendwann rüber nach Chicago, wo dann halt dann eben die Chicago School dann halt entstand, dann auch mit dem Milton Friedman und anderen Ökonomen, die dann halt dann konkret die Politikberatung von Reagan und von Thatcher und so weiter und so fort gemacht haben. Aber die eigentliche Implementierung, wie gesagt, kam erst Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und Foucault hat das halt irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Jahre vorher bereits schon sehr, sehr genau durchanalysiert gehabt, diesen Neoliberalismus.
Okay.
Das war jetzt ein kleiner Vortrag über Neoliberalismus.
Ich, um ehrlich zu sein, warte ich seit ungefähr 10 Minuten nur noch drauf, mal eine Stelle zu finden, wo ich einhaken kann, um zu sagen, dass ich leider viel zu müde bin, um überhaupt noch zuzuhören.
Oh, sorry, tut mir
leid. Kein Problem. Also, ich habe noch zugehört, aber ich war jetzt, wie man vielleicht gemerkt hat, nicht mehr in der Lage zu antworten oder sowas. Ich würde vorschlagen, das war jetzt.
Okay, es ist auch schon spät, ne? Wie spät ist es jetzt?
Ja. Es ist. Ich habe ja einen kleinen.
Es ist halb zwölf.
Halb zwölf.
Gut, ja, haben wir auch genug Stoff zusammen, ne? 2 Stunden 10.
Ja, das sollte es genügen. Also, beim nächsten Mal dann vielleicht wieder ein bisschen. Ich war heute den ganzen Tag schon nicht fit und bin es jetzt noch weniger.
Ja, und wir haben halt viel, viel später angefangen, als wir dachten.
Das ja. Auch, genau. Okay, dann war das jetzt die zweite Folge der neuen Staffel, die erste sozusagen, die wir jetzt im neuen Setting gemacht haben.
Das nächste Mal wieder mit Gast, oder?
Ja, würde ich sagen, entweder mit Gast oder auf jeden Fall dann mal wirklich bei dir in dem Büro dann. Dann klingst du vielleicht auch nicht ganz so hellhörig wie hier. Und
das ist ein bisschen hallig hier, ne?
Ja, beim nächsten Mal sind dann hoffentlich auch ein paar mehr Möbel da und sowas. Und dann kriegen wir das alles dann auch schon hin. Und Gäste auf jeden Fall und so weiter und so fort. Und aber erst mal schlafen. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste für mich gerade.
Alles klar.
Okay, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.